Das Problem, was so die regierungskritische Linke jetzt hat, ist, dass sie ja zerrieben wird zwischen diesen beiden Polen. Es gibt keine Möglichkeit, derzeit an Wahlen teilzunehmen mit linken Kandidaten, die sowohl die rechte Opposition als auch die Regierung Maduro ablehnen. Und daher kann es jetzt kurzfristig eigentlich nur darum gehen, Räume in der Gesellschaft zu verteidigen, auch erstmal. Dieser Sektor, diese Organisation wünschen sich da halt vor allem, oder ich denke, man kann ihnen auch am meisten helfen, indem man einfach darauf hinweist, dass es alternative linke Ansätze gibt in Venezuela und nicht die Regierung Maduro das komplette linke Feld monopolisiert und sich alle dieser Regierung anschließen, die sich selbst als links verstehen. Denn das ist schon lange nicht mehr so. Und diese Widersprüche, die werden auch jetzt in der nächsten Zeit sicherlich zunehmen.
Ja, Leute, danke, dass ihr reinhört. Hier ist euer Dissens-Podcast. Diese Woche geht es hier um Venezuela und die Frage, wie konnte es eigentlich passieren, dass sich das Land von einem sozialistischen und demokratischen Leuchtturm zu einem autoritären Regime gewandelt hat? Denn das, was voller Hoffnung zur Jahrtausendwende begann und Linke weltweit begeistert hat, entwickelt sich nach dem Tod von Ex-Präsident Hugo Chavez immer weiter zu einem autoritären Projekt. Es ist klar mittlerweile, dass die letzten Wahlen gefälscht waren, der Chavez-Nachfolger Nicolas Maduro also ohne demokratische Legitimität weiter regieren wird. Ja, wie es zu diesem krassen Niedergang kommen konnte, dieser Frage gehe ich nach mit meinem Gast Tobias Lambert. Er ist Lateinamerika-Korrespondent und er hat gerade ein Buch zum Thema geschrieben, es heißt Gescheiterte Utopie, Venezuela ein Jahrzehnt nach Hugo Chavez. Im Dissens-Podcast sprechen wir über die Geschichte und die Errungenschaften des Chavismus, die Gründe für sein Scheitern und darüber, wie es in Venezuela für die regierungskritische Linke an der Basis jetzt weitergehen kann. Ich bin euer Host Lukas Ondrejka, ihr hört den Dissens-Podcast. Tobias, erstmal schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist. Hallo.
Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich, dass du hier bist. Wir wollen über die Krise in Venezuela sprechen, Tobias, das autoritäre Maduro-Regime und auch die Situation linker Basisbewegungen. Denn ich denke, auch für Linke hierzulande ist es wichtig zu verstehen, was sind eigentlich die Ursachen der enttäuschenden Entwicklung des Chavismus in Venezuela.
Ja.
Denn was unter dem ehemaligen Präsidenten Hugo Chavez als linkes Reformprojekt begonnen hat zur Jahrtausendwende, ist heute unter Nicolas Maduro, seinem Nachfolger, ein autoritäres Projekt geworden. Venezuela unter diesem Chavismo a la Maduro ist heute geprägt von politischer Verfolgung und Repression. Und dazu kommen eine krasse Wirtschafts- und Versorgungskrise, die zur Verarmung weiter Teile der Bevölkerung geführt haben. Und auch, man muss sagen, die Situation ist so dramatisch, dass fast 8 Millionen Menschen aus dem Land geflohen sind. Ja? Jetzt haben wir, Tobias, gesehen, die jüngste Eskalationsstufe im Konflikt um die Zukunft Venezuelas, die war die umstrittene Präsidentschaftswahl im Juli dieses Jahres, die gemessen an demokratischen Standards nicht fair und korrekt gelaufen ist. Vielleicht kannst du zum Einstieg, Tobias, mal beschreiben, du bist ja als Journalist seit vielen Jahren zum Thema tätig, beobachtest das Land sehr nah und intensiv. Kannst du für den Anfang mal schildern, wo steht das Land heute?
Ja, das Land hat sich nach dem Tod von Hugo Chavez im Jahr 2013 ist in eine tiefe Krise abgerutscht. Es gab einen mehrjährigen, eigentlich bis heute andauernden Machtkampf zwischen der linken Regierung einerseits unter Chavez-Nachfolger Nicolas Maduro und der rechten Opposition, die von den USA unterstützt wird, andererseits. Dieser Machtkampf wurde von beiden Seiten mit durchaus auch undemokratischen Methoden geführt und hat die Krise zunehmend verschärft. Hinzu kamen dann US-Wirtschaftssanktionen, die bereits begonnene Wirtschaftskrise auch weiter verschärft haben. Und jetzt in den letzten Jahren, auch mit Beginn des Kriegs in der Ukraine, hat sich das Interesse der USA ein bisschen gewandelt. Sie wollten wieder Erdöl importieren. Das lief zuletzt kaum mehr aufgrund der Sanktionen. Und letztes Jahr gab es dann einen größeren Versuch, sozusagen diesen Konflikt ein bisschen zurück auf den Boden der Verfassung zu holen. Im Oktober 2013 haben die Kontrahentinnen ein Abkommen geschlossen, das transparente Präsidentschaftswahlen in diesem Jahr vorsah. Im Gegenzug wollten die USA oder haben sie auch temporär die Sanktionen gelockert. Der Plan ist allerdings nicht aufgegangen. Die Regierung hat nicht alles umgesetzt, was in dem Abkommen beschlossen wurde. Also nicht alle Schritte hin zu transparenten Wahlen. Die Wunschkandidatin der Opposition durfte nicht antreten. Letztlich durfte dann aber ein Ersatzkandidat, relativ unbekannter Ex-Diplomat Edmundo González, antreten. Und die Regierung hat sich auf die Regeln eingelassen, wenngleich die Bedingungen nicht optimal waren. Heute kann man aber sagen, dass dieser Plan der Regierung, sich demokratisch wieder zu legitimieren, auch vor der Weltöffentlichkeit, nicht aufgegangen ist. Die Wahlen waren nicht transparent und vor allem, obwohl sie stattgefunden haben, ist halt das Ergebnis, was verkündet wurde, entspricht dies nach allen Informationen, die vorliegen, eben nicht dem tatsächlichen Wahlergebnis.
Lässt sich also sagen, Tobias, dass das eine gefälschte Wahl war? Ich meine, das ist ja international, wird da gestritten. Also es hat natürlich eine geopolitische Dimension, ne? Also da gibt es autokratische Regime, wie Russland auch oder den Iran und so weiter, die Venezuela unterstützen, die Maduro anerkennen. Und dann gibt es die USA, du hast ja schon erwähnt, ne? Da gibt es eine lange Vorgeschichte an Interessenpolitik, ne? An imperialer. Die rechte Opposition wird unterstützt, Sanktionen seitens der USA, Putschversuche, die unterstützt wurden, die halt zusammen mit dem Westen sagen, das waren gefälschte Wahlen. So. Und vielleicht können wir gleich noch auf die innenpolitische Dimension schauen, aber jetzt so aus internationaler Perspektive lässt sich da jetzt irgendwie sagen, es wird immer von umstrittener Wahl gesprochen, aber war die jetzt de facto gefälscht?
Ja, die Wahl ist tatsächlich umstritten, einfach weil es zwei Positionen dazu gibt. Aus meiner Sicht ist sie ganz klar gefälscht, beziehungsweise ist das verkündete Ergebnis entspricht nicht dem tatsächlichen Ergebnis. Es sieht zunächst mal relativ klar aus, so wie in den letzten Jahren. Auf der einen Seite stehen die USA, steht die EU, stehen andere westliche Länder und die rechte Opposition, die behaupten, der Kandidat Edmundo González habe die Wahl gewonnen. Auf der anderen Seite steht Maduro, stehen mehrere autoritäre Regierungen, China, Iran, die Türkei, Russland, die behaupten, Maduro hätte gewonnen. Es reicht aber nicht aus, sich diese Konstellation anzugucken und daraus Rückschlüsse zu ziehen, sondern müssen auch die Fakten angucken. Und es ist kein Indiz erkennbar, das dafür spricht, dass Maduro die Wahl tatsächlich gewonnen hat. Dafür ist es vielleicht notwendig, kurz das Wahlsystem zu erklären. Es wird elektronisch gewählt. Das wurde unter Hugo Chavez eingeführt, dieses System. Die Wahlmaschinen drucken die jeweiligen Ergebnisse aus und es existieren noch manuelle Belege jeder einzelnen Stimme, die also zusätzlich zur elektronischen Wahl in eine Urne geworfen werden. Es ist also, obwohl die Regierung behauptet, es habe ein Cyberangriff stattgefunden in der Wahlnacht, ohne weiteres möglich zu belegen, wer die Wahl tatsächlich gewonnen hat. Nun hat sich die Regierung aber auf den Standpunkt zurückgezogen, die Opposition habe einen Putschplan verfolgt und habe durch die Veröffentlichung der ihr vorliegenden Ausdrucke der Wahlmaschinen versucht, jetzt die Wahl ihrerseits zu fälschen und weigert sich, Belege vorzulegen. Das Problem dabei ist, dass eine Regierung, wenn sie denn tatsächlich die Wahl gewonnen hätte, sich rational nicht so verhalten würde, sondern sie würde alles dafür tun, möglichst transparent darzulegen, dass sie die Wahl gewonnen hat und würde so im Übrigen auch die Opposition der Lächerlichkeit preisgeben, weil sie dann belegen könnte, dass die Opposition die von ihr veröffentlichten Belege gefälscht hat. Es ist aber nicht der Fall. Die Regierung legt nichts vor. Sie hat sich zurückgezogen auf die von ihr kontrollierten Institutionen, die inklusive das oberste Gericht einfach entschieden haben, wiederum ohne etwas öffentlich vorzulegen, dass das alles seine Richtigkeit hat. Wenn wir aber uns das nüchtern anschauen, dann basiert das jetzige Wahlergebnis, wonach Maduro die Wahl gewonnen hat, einzig und allein auf einem im Fernsehen vorgelesenen Zettel vom obersten Wahlrat, Präsident des obersten Wahlrates. Der oberste Wahlrat hat bis heute keine detaillierten Ergebnisse, aufgeschlüsselt nach Wahllokalen, veröffentlicht. Völlig unüblich für venezolanische Präsidentschaftswahlen und auch gesetzlich vorgeschrieben. Und alle Indizien deuten eben tatsächlich darauf hin, dass der Oppositionskandidat wahrscheinlich die Wahl gewonnen hat.
Okay. Was sich jetzt, glaube ich, viele Leute auch hier fragen, wie wird es eigentlich weitergehen jetzt, sage ich mal, auch in den nächsten Monaten so? Also ist da irgendwie ein Aufstand gegen das Maduro-Regime zu erwarten, irgendwie von Seiten der rechten Opposition, unterstützt von den USA? Wir wollen gleich auch noch über die Linke in Venezuela sprechen, die basisdemokratische, die auch in Teilen regierungskritisch ist, sehr stark. wo sich viele dann eben von dieser Art von Regierung abgewendet haben. Hm. Wie wird es da jetzt demnächst weitergehen? Denn meines Wissens nach wird er ja Anfang nächsten Jahres, also im Januar, seine neue Amtszeit begehen wollen, antreten wollen. Hm. Parallel dazu oder kurz danach wird Donald Trump auch in den USA seine zweite Amtszeit antreten. Und dann wird vielleicht auch neben der innenpolitischen Dimension das außenpolitische Verhältnis zu den USA ein Thema werden. Ne? Also Trump wollte in der ersten Amtszeit Maduro stürzen. Das ist nicht gelungen. Heute weiß man nicht so recht, wie die Loose Cannon Trump reagieren wird. Wird er jetzt irgendwie das wieder versuchen, die Sanktionen verschärfen etwa? Oder wird er irgendwie einen Deal machen mit Maduro?
Ja.
Also lässt sich da schon absehen, wie es mit Maduro innenpolitisch weitergeht und wie auch die Beziehung zu den USA da dann sich in den nächsten Monaten gestalten.
Ja. Maduro wird am 10. Januar seine neue Amtszeit beginnen. Ich sehe auch nicht, wer oder was das verhindern könnte. Also er wird vermutlich dann vereidigt werden. Und ab dem Zeitpunkt ist er aus Sicht sehr vieler BeobachterInnen und auch vieler Menschen in Venezuela ein de facto Präsident. 10 Tage später tritt Trump seine zweite Amtszeit an. Trump hat in der ersten Amtszeit versucht, offensiv Maduro zu stürzen. Das ging über die Anerkennung eines nicht gewählten Interimspräsidenten, Juan Guaido, falls sich noch jemand an ihn erinnert.
Da war
ja, über mehrere Aufstände, die die USA auch mindestens ideell unterstützt haben, mehrere Umsturzversuche, die alle kolossal fehlschlugen. Zudem hat Trump ab 2017 die bereits unter Obama begonnenen Sanktionen massiv verschärft und von individuellen Sanktionen auf den gesamten Wirtschaftsbereich und vor allem Erdölsektor ausgeweitet. Das hat dem Land sehr großen Schaden zugefügt, hat aber auch nicht zu einem Regime-Change geführt, was eigentlich der Plan war hinter diesen Sanktionen. Witzigerweise trat Trump dann ab und Maduro saß fester im Sattel als je. Und jetzt ist die spannende Frage, was passiert ab Januar? Zunächst mal wird es keinen Aufstand innerhalb Venezuelas geben. Die Positionen sind sehr ausdifferenziert. Es gibt sehr viele Leute, auch gerade von der einzigen Basis, chavistischen Basis in den ärmeren Vierteln auf dem Land, die die Regierung enorm kritisch sehen, die auch den Wahlbetrug jetzt teilweise ablehnen. Nicht alle tun das. Manche halten der Regierung zumindest öffentlich immer noch die Stange. Aber es ist so ausdifferenziert, dass es keinen großen Aufstand geben wird. Zudem, unmittelbar nach der Wahl hatte es einige Ausschreitungen gegeben. Die Regierung hat direkt mit massiven Verhaftungen reagiert, hat 2000 Leute eingesperrt. Das ist ein völlig beispiellos in der Geschichte des Chavismo zumindest. Und hat dadurch auch diese Proteste erstmal den Wind aus den Segeln genommen. Und die rechte Opposition hat wiederum keine Kraft, jetzt eigenständig die Regierung abzusetzen. Sie wird also auf die internationale Unterstützung setzen. Und da ist tatsächlich spannend, was ab Januar passieren wird. Denn da gibt es ja grundlegend zwei Optionen. Die eine ist der schon von dir angesprochene Deal. Das wäre auch die eigentlich rationalere Variante mittlerweile. Man weiß auch aus der ersten Amtszeit von Trump, dass er mit dieser Politik des maximalen Drucks, ja, der vor allem von seinen damaligen Beratern, Sicherheitsberater, Außenministerium etc. ausging, dass er damit auch gefremdelt hat. Er hatte Juan Guaido für eine schwache Person gehalten, er hielt Maduro für stark. Das weiß man aus Memoiren, die halt die damaligen Berater auch verfasst haben. Das heißt, Trump hat eigentlich so eine gewisse Anerkennung gegenüber Maduro, ja, gegenüber solchen Persönlichkeiten, die sich gegen alle Widerstände einfach an der Macht halten. So, nun ist es aber so, dass die USA einerseits interessiert sind, dass das Erdöl wieder fließt und auch ausgeweitet werden kann, die Erdöllieferungen aus Venezuela. Und das andererseits, das war auch Teil der Verhandlungen im letzten Jahr, dass die Migrationszahlen nicht weiter ansteigen, denn mittlerweile versuchen sehr viele, nicht sehr viele, der größte Teil bleibt in Lateinamerika, aber immer mehr VenezolanerInnen versuchen eben auch in die USA zu kommen. Und da hatte Biden eigentlich auch ausgehandelt, dass es zum Beispiel wieder Abschiebeflüge gibt, die Maduro akzeptiert. Hatte er auch temporär. Wurde dann hinterher wieder zurückgenommen. So, aber diese beiden Punkte, Erdöllieferungen und dass die Migration nicht wieder zunimmt, das sind eigentlich so jetzt gerade die Interessen der USA. Dagegen stehen aber andere Interessen, die es auch bei den Republikanern eben sehr stark gibt, dass man mit solchen Regierungen wie, ja, sei es jetzt also Kuba historisch oder auch heute Nicaragua, Venezuela, also die aus einer sehr linken Tradition kommen, dass man denen keine Zugeständnisse macht, dass man mit denen nicht verhandelt, sondern dass man versucht, mittels Druck sie zu stürzen, was dann eben aus der Sichtweise den US-Interessen am meisten dienen würde. So, nun ist es so, dass die ersten Personalentscheidungen, die Trump bekannt gegeben hat, deutlich darauf hindeuten, dass es einen verschärften Kurs geben wird gegenüber Venezuela, aber auch Kuba. Denn er hat als Außenminister beispielsweise Marco Rubio nominiert oder ist jetzt der designierte Außenminister. Das ist, der kommt aus exilkubanischen Kreisen, ist der Senator für Florida und war auch in der ersten Amtszeit von Trump einer der Hardliner im Hintergrund. Er hatte da kein offizielles Amt in der Regierung. Aber er hat also beispielsweise kurz nachdem Juan Guaido als Interimspräsident anerkannt hat, hat Rubio damals ein Foto von Gaddafi gepostet, beziehungsweise zwei Fotos, eins, wo er noch lebte und eins nach seiner Ermordung, als klaren Hinweis an Maduro, so, das blüht ja auch. Also aus so einer Ecke kommt der künftige Außenminister und das deutet nun schon darauf hin, dass Trump einen verschärften Kurs einschlagen wird, dass die Sanktionen nicht gelockert werden und dass da eher vielleicht verdeckte Operationen eine Rolle spielen könnten wieder in Zukunft. Und dass die Migration, sollten die Migrationszahlen jetzt wieder hochgehen, was viele auch befürchten, wenn Maduro an der Macht bleibt, dann eher durch eine harte Haltung an der südlichen US-Grenze zu Mexiko einzudämmen. Also da so eine Null-Toleranz-Politik sozusagen über eine Abschreckung und weniger darüber in den Ländern, aus denen MigrantInnen kommen, die Bedingungen zu verbessern. Das ist jetzt aber alles Spekulation. Wir wissen nicht, was im Januar passiert und auch nicht, wie lange die jetzigen Personalentscheidungen von Trump dann überhaupt Bestand haben oder ob es dann da auch wieder zeitnahe Wechsel gibt. Ich glaube, diese zweite Regierung von Trump wird auch außenpolitisch schwierig einzuschätzen sein. Und man weiß auch nicht, wie sich die anderen Krisen, Ukraine, Nahe Osten, weiterentwickeln und eventuell auch das Interesse für Lateinamerikaner wieder sinkt. Aber mit der Entscheidung zumindest Marco Rubio auf den Außenministerposten zu setzen, dürfte Lateinamerika nach den großen Krisen dann doch eine einigermaßen gewichtige Rolle spielen in der Außenpolitik der Regierung Trump.
Ja, Tobias, auf jeden Fall danke für die Einschätzung. Es sind ja auf jeden Fall mal mögliche Szenarien, die sich abspielen könnten. Ich würde jetzt gleich zu Beginn, bevor wir auf dein Buch zu sprechen kommen, gleich nochmal auf die Graswurzellinke in Venezuela schauen. Und damit ist verbunden auch so ein bisschen die Frage, was ist eigentlich übrig von der Utopie? Hm. Dein Buch heißt Gescheiterte Utopie, Fragezeichen Venezuela, ein Jahrzehnt nach Hugo Chavez. Denn klar, Chavez war irgendwie so ein typischer Caudillo, also so ein charismatischer Führer. Aber er hatte seine Revolution, oder die er angeführt hat in Venezuela zur Jahrtausendwende, niemals machen können ohne eine breite Bewegung aus der Bevölkerung, von der Basis, ne, aus der verarmten Bevölkerung, aber auch von sozialen Bewegungen.
Ja.
Und das Versprechen damals, ja, war ja auch neben Umverteilung, und da gibt's ja auch zweifelsohne viele Errungenschaften, auch eine Form der partizipativen Demokratie, von wirklich Demokratie an der Basis. Und das ist ja auch etwas, was Linke hierzulande, ja, so, wir erinnern uns, so, das war so die Zeit der alten Globalisierungsbewegung. Also das war ja tatsächlich in der Zeit, als der Kapitalismus seine globale Herrschaft antrat, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der Systemalternative, war dann plötzlich hier diese Revolution, die in Venezuela losgetreten wurde, auch so eine Art von Sehnsuchtsort und Vorbild. Ja, also schaut, da geht doch noch was. Und es wurde ja auch Sozialismus von Chavez selbst, Sozialismus des 21. Jahrhunderts dann später genannt. Genau, und zwei Jahrzehnte später ist davon nicht mehr viel übrig, ne? Muss man ja einfach konstatieren. Wir haben jetzt wirklich eine Regierung, die ins Autokratische gekippt ist mit Maduro, seinem Nachfolger. Also vielleicht bringen diese Fragen mal zusammen. Was ist übrig von der Utopie und wie geht's eigentlich der Graswurzel-Linken in Venezuela?
Ja.
Da hast du eben schon angedeutet, da gibt's einerseits Leute, die offen mit Maduro und der Regierung brechen. Andererseits hat man auch die rechte Opposition im Hinterkopf und was dann passieren könnte, wenn die an die Macht kommt. So, also dann diese Schwierigkeit auch. Also schilder das mal, wie geht's der regierungskritischen Linken in Venezuela und sind die überhaupt irgendwie hörbar in den Protesten oder auch international?
Ja, also erstmal als Hintergrund, als Chavez damals an die Macht kam, das war tatsächlich diese Phase, als der Neoliberalismus überall weltweit und auch in Lateinamerika ganz stark praktisch vermeintlich gesiegt hatte. Ja, es gar keine Alternativen mehr gab, die noch denkbar waren. Und dann kam da plötzlich eine linke Regierung und hat gesagt, so, wir machen einfach, wir können politisch alles ganz anders machen. So. Und das war für damalige Verhältnisse, war das schon mal ganz schön viel. Chavez fing ja eigentlich als, sagen wir mal, linker Sozialdemokrat an in dem breiten Bündnis, was er aufgebaut hatte. Das war, Sozialismus kam erst als Begriff auf Regierungsebene zumindest erst 2005 ins Spiel. Was dann aber so interessant war an Chavez, auch für für viele Linke weltweit, was die Faszination ausgeübt hat, war jetzt weniger, dass da vorne ein starker Mann sitzt, der vermeintlich jetzt einfach mal eine andere Politik macht und gegenüber den USA souverän auftritt, sondern dass dieser Regierungswechsel halt über die Jahre Spielräume geschaffen hat für Bewegungen an der Basis, für Bewegungen von unten, sich plötzlich erstmal frei von Repression, das ist auch schon sehr wichtig, darf man nicht vergessen, und aber andererseits auch völlig frei von irgendwelchen engstirnigen Sachzwängen bewegen zu können. Denn Venezuela als Erdölland verfügte über vergleichsweise gute Einnahmen, hat versucht, die dann umzuverteilen, hat eine Sozialpolitik umgesetzt, die sehr viele Leute erreicht. Und diese Sozialpolitik war im Übrigen nicht rein assistenzialistisch, also das heißt, dass die Regierung da eine gute Gabe verteilt und erwartet im Gegenzug Loyalität, also typischer Klientelismus, sondern das war auch sehr ausdifferenziert. Häufig haben die Sozialprogramme, ja, Bildungsprogramme, Gesundheitsprogramme oder Lebensmittelversorgung dort am besten funktioniert, wo die Bevölkerung am besten organisiert war und das wirklich das auch in die eigene Hand genommen hat und eben Ressourcen bekommen hat vom Staat. Also dieses Verhältnis, soziale Bewegung, Basisbewegung und Regierung war in Venezuela dann unter Chavez kein antagonistisches, die haben nicht gegeneinander gearbeitet, sondern sie haben insoweit zusammengearbeitet, dass es der Staat Räume geschaffen hat, Finanzierung bereitgestellt hat, die Leute auch empowert hat, etwas auf die Beine zu stellen, die Lebensbedingungen zu verbessern, zu partizipieren etc. Über die Zeit hat sich das dann natürlich insoweit gewandelt. Es gab schon zwischen 2002 und 2004 einen ziemlich heftigen Machtkampf, aus dem dann die Chavisten siegreich hervorgingen. Und danach ab 2005, 2006, die Präsidentschaftswahl, hat Chavez dann mit dem Slogan Sozialismus des 21. Jahrhunderts gewonnen und saß absolut fest im Sattel, kontrollierte praktisch alle Institutionen zu diesem Zeitpunkt, inklusive des Erdölkonzerns und des Militärs. Und was dann passiert ist, ist, dass sich der Prozess so ein bisschen mehr zentralisiert hat, zumindest die nächsten Jahre, unter diesem Schlagwort Sozialismus des 21. Jahrhunderts. Es gab zwar extrem viele Experimente, die gefördert wurden, Kooperativen auf wirtschaftlicher Basis, später ArbeiterInnen, Selbstverwaltung und Mitverwaltung, aber letztlich lief das über die Jahre auf eine gewisse Zentralisierung hinaus, sodass der Staat also eigentlich die Kontrolle immer mehr an sich riss in verstaatlichten Unternehmen und auch in Partizipationsprozessen. Beziehungsweise gab es ab 2008 eigentlich zwei parallele Prozesse. Einerseits eine neue Regierungspartei, die Vereinte Sozialistische Partei Venezuelas, die auch heute noch regiert. Andererseits der Versuch, die verschiedenen sozialen Bewegungen zu bündeln in zunächst kommunale Räte, später Comunas. Also eine basisdemokratische Form, Entscheidungen zu treffen und auch Gelder, die vom Staat kommen, zu verwalten. Diese beiden Prozesse liefen parallel. Und es waren beides Prozesse von Chavez. Das war Chavez' Partei. Und Chavez hat sich auch sehr stark gemacht für diese Konzeption, einen Sozialismus von unten mittels kommunaler Räte und Zusammenschlüsse kommunaler Räte, sogenannte Comunas, aufzubauen. Diese beiden Prozesse liefen aber insoweit parallel, also die haben sich behakt, die kamen sich in die Quere. Man kann nicht beides haben. Wenn von der Basis aus der Sozialismus aufgebaut werden soll, dann gerät er in Konflikt mit der etablierten Macht, mit der konstituierten Macht in Form von BürgermeisterInnen, GouverneurInnen und der Regierung. Zu Chavez-Zeiten hielt sich das aber noch die Waage oder es war miteinander verschränkt. Mal war das eine stärker, mal das andere. Mal haben sie auch gut zusammengearbeitet. Und unter Maduro ist es eben dann im Zuge des bereits erwähnten Machtkampfes mit der Opposition immer mehr gekippt, sodass der Staat eigentlich immer mehr angefangen hat, diese Räume der Partizipation zu vereinnahmen. Heute haben wir jetzt eine Situation, die ein bisschen ausdifferenziert ist. Einerseits haben sich im Rahmen der Krise zum Beispiel mehrere Projekte von Comunas, also Zusammenschlüsse auf territorialer Ebene von verschiedenen kommunalen Räten, sehr gut entwickelt. Und zwar in einer Phase, in der die Erdöleinnahmen gar nicht mehr flossen. Sie haben sich also zwar vom Staat sozusagen in Ruhe gelassen, sehr gut entwickelt, konnten ihr Territorium ausbauen, konnten sich konsolidieren und konnten produktive Projekte auch anstoßen, mitten in der Krise. So, das trifft auf die meisten Comunas nicht zu, aber es gibt landesweit verteilt überall einzelne Projekte, die da hervorstechen. Und das ist so ein Ausdruck von Basismacht, die ganz wichtig war in der, sagen wir mal, basisdemokratischen Konzeption des Chavismo, die bis heute noch besteht. Gleichzeitig sind diese Projekte auch immer noch einer gewissen Vereinnahmung seitens des Staates ausgesetzt. Und die Regierung Maduro hat es, glaube ich, mittlerweile auch erkannt, dass es ein bisschen zu entgleiten droht und versucht da jetzt zuletzt, gerade jetzt in diesem Jahr auch und im letzten Jahr, ein bisschen stärker wieder reinzugehen und bezieht diesen Sektor auch in die Regierungsarbeit ein bisschen mit ein, nimmt ihn dadurch natürlich aber auch wieder so ein gewisses Maß an Autonomie. Und neben diesen Sektoren, ja, denen es dann aus diesen und anderen Gründen schwerfällt, auch mit der Regierung Maduro zu brechen und die auch häufig ganz offen sagen, nein, unter einer rechten Regierung, vor allem dieser rechten, die wir in Venezuela haben, würden unsere Räume massiv eingeschränkt werden, so, und wir stünden viel schlechter da und könnten überhaupt keine politische Arbeit mehr machen, sondern wären rein in der Defensive. Neben diesem Sektor gibt es auch einen relativ breiten chavistischen Sektor, der jetzt über die Jahre mehr oder weniger offen mit der Regierung gebrochen hat, der auch kriminalisiert wird, der an den Rand gedrängt wird, der nicht mal die Möglichkeit hat, zum Beispiel bei Wahlen KandidatInnen einzuschreiben. Und ich glaube, dass mit der Wahl dieses Jahr, dass da auch nochmal einen Wendepunkt gab, weil viele, die der Regierung sehr kritisch gegenüberstanden, die auch mit der rechten Opposition aber nichts zu tun haben, die würden gerne so eine dritte Option aufbauen, werden da aber von der Regierung auch eingeschränkt oder bedrängt. Und mittlerweile sprechen aber viele aus diesem Sektor tatsächlich auch schon von einer aufziehenden Diktatur, also nicht mehr nur einer autoritären Regierungsform. Ja. Und es gibt aber eben, wie gesagt, verschiedene linke Menschenrechtsorganisationen, linke Basisgruppen, linke Stadtteilorganisationen, die so einen Sektor verkörpern, der wirklich an die frühe partizipative, basisdemokratische Zeit des Chavismo anknüpfen will und sich eben von dieser Regierung aktuell überhaupt nicht mehr vertreten fühlt. Hm.
Ja, voll gut, Tobias, danke dir. Genau, wir wollen, zwei Aspekte sind da angeklungen. Zum einen die Frage, was sind eigentlich die Gründe für diese autoritäre Entwicklung des Chavismus, ja, und dann auch vielleicht des möglichen Scheiterns, wenn man schon vom Scheitern sprechen will. Diese Frage würde ich auch gerne nachher nochmal aufgreifen und dann auch nochmal mit dir, das machen wir zum Schluss, einen Ausblick wagen. Wie könnte es eigentlich für diese unabhängige, regierungskritische Linke auch in Venezuela weitergehen, die ja wahrscheinlich so ein bisschen zerrieben ist zwischen zum einerseits der machtvollen Regierung und aber auch dieser rechten Opposition. So. Hm. Vielleicht können wir jetzt tatsächlich nochmal einen Schritt zurück machen und zum einen kurz über dein Buch sprechen und auch die lange Vorgeschichte der Situation in Venezuela heute, weil das ist was du in deinem Buch auch ja spannend und ausführlich dokumentierst. Ja, ja. Tobias, vielleicht kannst du mal so ein bisschen schildern, wie nimmst du eigentlich hier die Debatte über Venezuela wahr? Weil in deinem Buch schreibst du davon, dass die recht unterkomplex ist und dass sie natürlich auch von Interessen bestimmt ist. Ne? Hm. Hätte mich eben mal interessiert, wie nimmst du die Debatte hier zum einen wahr? Und welchen Beitrag erhoffst du dir vielleicht auch mit deinem Buch allgemein zur Debatte, aber vielleicht dann auch am Ende für innerlinke Diskussionen? Denn auch hier ist es ja, wollen wir vielleicht auch noch darüber sprechen, innerhalb der Linken schwierige Fragen, ja, und umstrittene Fragen. Welches Verhältnis hat man irgendwie zu Venezuela, zur Regierung? Und was für eine Art von Solidarisierung findet man da irgendwie mit welchen Kräften dann dort, ne?
Ja, genau. Eine der grundlegenden Motivationen, eigentlich dieses Buch zu schreiben, ist genau das, dass ich das Gefühl hatte oder seit Jahren das Gefühl habe, dass das, was im deutschsprachigen Raum über Venezuela erscheint oder debattiert wird, häufig absolut holzschnittartig, entweder die eine Seite oder die andere Seite hochjubelt, ohne da irgendwelche Schattierungen zu erkennen. Und dieser von mir angesprochene regierungskritische linke Sektor kommt ja praktisch überhaupt nicht vor. Das heißt, die einen, die schreiben darüber, dass alles Schuld von Chavez ist von Anfang an, dass das Land, ein einst reiches Land, komplett heruntergewirtschaftet wurde und die rechte Opposition dringend die Macht übernehmen sollte. Manche Leute schreiben das schon seit Beginn des Jahrtausends sogar, als es noch ein demokratischer Prozess war in Venezuela. So, und andere Leute auf der Linken halt auch, die gibt's auch, die verteidigen bis heute die Regierung, ja, weil sie aus der Linken kommt, vermeintlich links ist und vor allem sich bedrängt sieht durch die rechte Opposition, durch die USA, auch durch undemokratische Methoden natürlich. Und
ja, ich finde, da muss man nur in die junge Welt mal reinschauen. Da wird Maduro ja ziemlich unkritisch verteidigt. Mit Putin kuschelt man da auch. Ja, und so einen Anti-Imperialismus, der nicht solidarisch ist mit den Leuten, die sich in Venezuela zum Beispiel für eine radikal-demokratische Sache einsetzen, das ist halt Mist.
Na genau, also in der jungen Welt gibt es auf jeden Fall Artikel, die in die Richtung gehen und gab aber auch, ja, ich weiß nicht, in der In der Linken gab es da auch teilweise Leute, die das, ich weiß nicht, ob die jetzt noch drin sind, aber gut, sagen wir mal, diese Position auf jeden Fall zu sagen, ja, es läuft ja jetzt einiges schief, aber naja, also das ist jetzt auch nicht Schuld der Regierung und da sind die anderen schuld, da sind die Opposition dran schuld, da sind die USA dran schuld etc. Und das stimmt ja zum Teil auch, das ist ja nicht komplett falsch, dass da äußere Kräfte eine Mitschuld haben an der Situation. Aber es ist halt, es trägt halt wenig zum Verständnis der Situation in Venezuela bei, die eben wesentlich komplexer ist, als eine zweigeteilte Positionierung erwarten lässt. Es gibt vielleicht noch eine dritte Positionierung, die ist nicht ganz so verbreitet, die schiebt alles auf das Erdöl. Das heißt, die Probleme Venezuelas kommen strukturell aus der Eigenschaft als Erdölland und durch die Abhängigkeit und dann fallende Erdölpreise ist halt so eine krisenhafte Entwicklung dann vorgezeichnet etc. So, und diese verschiedenen Positionen, die haben, können alle was dazu beitragen, das Land zu verstehen, aber sie reichen halt singulär betrachtet nicht aus. So, das war eine große Motivation, das Buch zu schreiben, weil ich da einfach mal ein bisschen mit auch mehr Platz, weil man hat sonst im Journalismus auch selten die Möglichkeit, so Hintergründe und Kontextualisierung herzustellen, ja, das Ganze mal mit mehr Platz aufzuschreiben. Und dadurch auch zur Debatte ein bisschen was beizutragen, zur Innerlinken und die Frage tatsächlich aufzuwerfen, der ja viele aus dem Weg gehen. Warum ist eigentlich so ein linkes Projekt? Ja, Venezuela war eben vor einigen Jahren ein Land, das sehr hohe Einnahmen hatte dank des Erdöls und in dem die Bevölkerung mehrheitlich hinter der Idee stand, ja, wir bauen einen Sozialismus des 21. Jahrhunderts, einen neuen Sozialismus, einen eigenen, einen venezolanischen Sozialismus auf. So, das muss man sich erstmal vorstellen. Diese Situation war ja so gegeben. Und warum ist es eben schiefgelaufen so und welche Ursachen hat das, welche externen, welche aber auch hausgemachten internen Ursachen hat das? Das wollte ich gerne mal ein bisschen breiter aufschreiben, ohne da jetzt am Ende immer die richtigen Antworten oder die allgemeingültigen Antworten zu haben, aber einfach um mal die Möglichkeit zu geben, das sich ein bisschen breiter anzuschauen. Denn was wir schon sehr stark sehen in Venezuela, und das gilt nicht nur für die Debatte hier, sondern auch in Venezuela selbst, als alles noch sehr gut lief, da haben sich alle begeistert auf das Land gestürzt, haben da ihre Master- oder Doktorarbeiten geschrieben, ihre Studien verfasst. Als es dann nicht mehr so gut lief, haben sich die meisten tatsächlich aus dem Land zurückgezogen, haben sich verabschiedet. Und auch auf Regierungsebene oder an irgendwelcher Institute, die der Regierung nachstehen, gibt es praktisch kaum eine Aufarbeitung dessen, was da passiert ist. Also zum Beispiel, wenn du irgendwo Geld reinpumpst, wir fördern jetzt Kooperativen, wir fördern jetzt ArbeiterInnen, Selbstverwaltung, so, das klappt dann nicht, dann irgendwann ist es plötzlich kein Thema mehr. Aber das mal zu evaluieren, was ist da eigentlich passiert, ja, um auch daraus zu lernen für zukünftige linke Prozesse oder Versuche, etwas grundlegend anders zu gestalten politisch, das wäre ja schon wünschenswert, das passiert einfach nicht, ne? Und das leiste ich jetzt in dem Buch natürlich auch nicht in der Länge, das ist auch keine akademische Arbeit. Aber sowas wäre zum Beispiel wünschenswert, wenn da einfach wieder ein bisschen mehr profunderes Interesse auch geweckt werden könnte, solche Prozesse auch aufzuarbeiten und sich eben auch anzuschauen, was ist jenseits dieser beiden Pole, rechte Opposition, die der USA nahesteht, und ehemals linker oder vermeintlich linker Regierung, was es eben noch gibt. Und da gibt es eben relativ viel, alles politisch an den Rand gedrängt, aber es gibt diese Leute. Und ein letzter Punkt noch, auch für die heutige Situation ziemlich wichtig. Ein Großteil der Bevölkerung, das sind jetzt nicht die Jüngsten, ne, die jetzt nur Erfahrungen mit der Krise gemacht haben, ja. Aber alle, die, sagen wir mal, über 30, zwischen 30 und 40 und noch älter sind, die haben eben diese Erfahrungen in Venezuela auch gemacht, dass es möglich ist, wenn der politische Wille da ist, Dinge ganz anders anzugehen, dass es Partizipationsräume gibt, die der Staat aktiv unterstützen kann etc. Und dass es eben auch mehr möglich ist, Mehrheiten für ein sozialistisches Projekt beispielsweise herzustellen in der Bevölkerung. Und genau, abgesehen von den ganz jungen Leuten hat ein Großteil der Bevölkerung diese Erfahrung eben gemacht und das ist eben in der Bevölkerung immer noch präsent. Das gibt es ja und es verschwindet nicht nur, weil jetzt mal ein paar Jahre Krise ist oder die Regierung nicht mehr, keine linke Politik mehr verfolgt. Und das könnte in Zukunft eben dann schon auch eine Rolle spielen, wieder verstärkt Räume zu schaffen, in denen solche Dinge diskutiert werden.
Ja, Tobias, super spannend. Wir wollen auch, aber das möchte ich kurz noch hinten anstellen, tatsächlich dann noch ein bisschen aufarbeiten. Du hast es Aufarbeitung genannt, also die Gründe für das Scheitern der Utopie. Und da kommen wir wahrscheinlich genau auf diese drei Punkte, die du angesprochen hast, zurück. Ja, also äußere Einmischung natürlich, strukturelle Probleme als Erdölland? Also wo wurde es da versäumt, die Wirtschaft vielleicht auch auf eine andere Basis zu stellen? So, und als der Erdölpreis abrutschte, war irgendwie die ganze Wirtschaft im Arsch in Venezuela. Aber auch ganz wichtig, die inneren Widersprüche, die jetzt schon vielfach bei dir angeklungen sind, ne? Also gerade so diese Schwierigkeit zwischen Zentralisierung und Dezentralisierung, so, also den Räten auf der einen Seite und der Partei auf der anderen Seite. Ich glaube, das ist super zentral auch. Also lass uns da gerne gleich noch drüber sprechen. Jetzt würde ich aber tatsächlich kurz mal an den Anfang der sozialistischen Utopien Venezuela und des Chavismus gehen, da wo die Hoffnung noch groß war auf ein freies und auf ein soziales Venezuela. Deswegen nimm uns doch vielleicht mal in der Geschichte, und das machst du ja auch in deinem Buch, mit zurück in die Zeit kurz vor Chavez, Hugo Chavez Wahl im Jahr 1998 war das Jahr. Mhm. Er hat ja als Militär irgendwie ein paar Jahre zuvor schon mal versucht, 92 glaube ich irgendwie zu putschen. So, das hat nicht gelungen, aber dann unterstützt durch eine breite Bewegung ist er zum Präsidenten gewählt worden. Also vielleicht nimm uns dahin mal mit zurück, beschreib uns zum einen mal, wer war eigentlich dieser Hugo Chavez? Und in was für einer Situation und gegen welche Widerstände kommt er eigentlich an die Macht? Also was war das eigentlich für ein politisches System in Venezuela vor dem Chavismus? Ja. Und ja, was ist vielleicht auch so die Basis von Chavez bolivarischer Revolution, wie er das genannt hat? Ne? Denn ohne das war ja so ein Aufbruch, glaube ich, in Venezuela auch nicht denkbar.
Ja, fangen wir mal an, in der Geschichte ein bisschen zurückgehend. Ich mache das im Buch auch. Ich beginne mehr oder weniger die Vorgeschichte des Chavismo. Das war mir sehr wichtig, das auch zu beschreiben, auch wenn das jetzt für Venezuela-KennerInnen natürlich nichts Neues ist. Aber um die heutige Situation zu verstehen, war es mir schon wichtig, das nicht so ganz kurz nur abzuhandeln. Für mich beginnt eigentlich die moderne Geschichte mit dem Beginn des Erdölzeitalters, also als in den 20er Jahren Erdöl zentral wurde für die Wirtschaft Venezuelas. Und ab diesem Punkt, also bis dahin, lässt sich eigentlich auch so die Geschichte der meisten gesellschaftlichen AkteurInnen, der Parteien und so weiter zurückverfolgen. Das waren dann noch Diktaturen zu der Zeit, Diktaturen, die dann auch vor allem in den 50er Jahren sehr viel Geld in die Hand genommen haben, während eines ersten kleinen Erdölbooms viel gebaut haben, auch so die angefangen haben, die Städte zu verändern, Dinge, die bis heute sichtbar sind. Gleichzeitig begann damals auch der Prozess, dass die Leute vom Land, die Menschen vom Land in die Städte migriert sind, weil dort das Geld eben war. Das Geld kam zentral über den Staat, die Abgaben der Erdölindustrie, die damals noch privat war und dann von den USA, von US-Unternehmen vor allem kontrolliert wurde. In den Städten war das Geld, die Landwirtschaft verkümmerte, die Leute zogen in die Städte, aber es waren so viele Leute, dass die Städte die gar nicht sinnvoll integrieren konnten, es auch keine Jobs für die Leute gab. Und so sind halt am Rande der großen Städte, und in Caracas ist es vor allem an den Hügeln, weil es in einem Talkessel liegt, sind halt die bekannten Barrios entstanden, also ärmere Viertel, informell errichtete Viertel, wo die Leute selbstständig ihre Hütten errichtet haben. Und im Gegensatz zu der formalen Stadt, die in Caracas vor allem aus Hochhäusern oder traditionellen Gebäuden, historischen Gebäuden besteht, waren das dann eben diese kleinen Streichholzschachtelartigen Betonhäuser, so die wirklich Seite an Seite und übereinander und immer weiter den Hügel hoch gebaut wurden. Es ist eine Basis des heutigen Chavismo. Nach dem Ende der Militärdiktatur 1958 entstand dann ein formal demokratisches, repräsentatives Regierungssystem. Das ist ganz entscheidend, um auch zu verstehen, wie es zum Chavismo gekommen ist. Da haben sich nämlich eine sozialdemokratische Partei AD und eine christdemokratische Partei COPEI die Macht mehr oder weniger aufgeteilt über mehrere Jahrzehnte. Anfangs beim Sturz der Regierung waren da noch linke Kräfte dabei, die Kommunistische Partei zum Beispiel. Die wurden aber dann ausgeschlossen von diesem Pakt, von dieser Aufteilung der Macht, der bis in die 90er Jahre praktisch Bestand hatte. Heute wird die Geschichte Venezuelas vor Chavez wird häufig als so eine, also vor allem aus liberaler Perspektive, ja, so als Erfolgsgeschichte, ne, ein stabiles Regierungssystem mit hohem Lebensstandard, mit hohen Staatseinnahmen aufgrund des Erdöls, und dann kam Chavez und hat alles kaputt gemacht. So, ich achte da sehr drauf, diese Erfolgsgeschichte nicht unwidersprochen so stehen zu lassen, und das wird in Venezuela eben, in der Linken schon, wurde das jahrelang schon thematisiert, dass es eben nicht der ganzen Wahrheit entspricht, sondern dass es eben einen großen Teil der Bevölkerung gab in den ärmeren Vierteln, beispielsweise, die von diesem Reichtum eigentlich größtenteils ausgeschlossen waren. Die waren schon integriert, also da ist immer ein bisschen Geld durchgesickert, ne? Aber die spielten eben keine große politische Rolle. Und die Linke ist dann über ein paar Jahre auch in den Untergrund gegangen. Es gab Guerilla-Bewegungen. Die Kommunistische Partei war in den 60er Jahren teilweise illegalisiert. Andere linke Parteien, die es auch noch gab, ebenfalls. Und aus dieser Linken ist dann später, hat sich so ein, sagen wir mal, ziviler Strang einer breiten Linken in Venezuela herausgebildet, die nach dem Ende des Guerillakampfes, der verloren gegangen ist, praktisch wieder integriert wurde in das politische System. Die Kommunistische Partei wurde wieder zugelassen. Und es haben aber sehr viele ehemalige Guerilleros eben auch das Gewehr an den Nagel gehängt und haben dann angefangen, Stadtteilarbeit zu machen. So haben dann hat sich das ausdifferenziert in verschiedene linke Stränge. So, das war ein Strang der Linken in Venezuela. Ein anderer Strang war tatsächlich innerhalb des Militärs. Das Militär war ab den 70er Jahren relativ offen, wurde also an die Universitäten beispielsweise geschickt. Soldaten konnten dort studieren, so auch Hugo Chavez. Und innerhalb dieses Militärs gab es eben auch clandestine Bewegungen. Die linke Bewegung, die Chavez eben mitgegründet hat, bolivarianische Bewegung, schon in den 80er Jahren. Die hat dann sozusagen erstmal in der Klandestinität bestanden. Und 1989 war dann ein Wendepunkt. In den 80er Jahren begann die Wirtschaftskrise, die bis zur Jahrtausendwende ungefähr anhielt, wo also die Erdölpreise niedrig waren, wo immer weniger Geld da waren, wo auch die Regierung immer mehr Probleme hatte, sich selbst als legitim darzustellen gegenüber der Mehrheit der Bevölkerung. 1989 gab es dann ein Massaker, das sogenannte Caracaso. Da sind die Menschen von den Hügeln in die Stadt runter, haben sich den Wohlstand, der ihnen vorenthalten wurde, aus ihrer Sicht, mit eigenen Händen genommen, haben Läden geplündert etc. Das ging über mehrere Tage. Am Ende hat die Regierung das Zusammenschießen und Zusammenknüppeln lassen und dafür auch das Militär eingesetzt. Hugo Chavez war an dem Tag nicht im Einsatz, er war krank. Und die linke Bewegung, die er aber eben gegründet hatte, die sahen das natürlich ja, äußerst kritisch und ablehnend, und auch die Rolle, die das Militär da spielte, innenpolitisch wollten sie nicht, dass das Militär mit so etwas in Verbindung gebracht wird. Und das hat sich dann in Verbindung mit neoliberalen Politiken, die versucht wurden umzusetzen seitens der Regierung, eben bis zu dem Putsch 1992 hochgeschaukelt. Und der ist ganz zentral. Da ist Hugo Chavez das erste Mal öffentlich in Erscheinung getreten. Der Putsch an sich scheiterte auch kolossal. Also es war ein völliger Reinfall. In Caracas selbst hatten sie überhaupt keine Chance, die Macht zu übernehmen. Aber Hugo Chavez durfte am Ende, das hat er ausgehandelt, eine knappe Minute im Fernsehen sprechen. Und diese knappe Minute hat ihn zu einer Art linken Star, Politstar gemacht. Er sprach davon, dass der vorerst gescheitert sei, also stellte in Aussicht, dass seine politischen Ideen an sich nicht gescheitert seien, und er übernahm die Verantwortung für den gescheiterten Putsch. Und das war zu der Zeit in Venezuela etwas absolut Außergewöhnliches, dass jemand die Verantwortung für irgendetwas übernahm, was politisch fehlgeschlagen ist. Alle Politiker hatten sich die Taschen vollgestopft zu der Zeit, niemand wurde angeklagt oder kaum jemand, und niemand übernahm Verantwortung für irgendetwas. Und dann sind wir in den 90er Jahren, als diese in Verbindung mit ein paar politischen Reformen der Dezentralisierung, was dann die Möglichkeit gegeben hat, zum Beispiel über Bürgermeisterämter auch politische Posten zu besetzen für kleinere linke Parteien, gab es dann eine breite Mobilisierung und Politisierung der Bevölkerung. In den Barrios gab es sehr viele politische Gruppen, die in der Zeit entstanden sind. Und der Bolivarianismus, den Chavez, ja, in Anlehnung an Simón Bolívar, den Befreier Venezuelas von der Kolonialherrschaft, der dann auch eben natürlich umgedeutet wurde für linke antiimperialistische Zwecke. Diese Bewegung hat sich eben auch immer mehr vergrößert. Chavez war 2 Jahre im Gefängnis, hatte dort Besuch von linken Intellektuellen, konnte Diskussionen führen, hat Debatten angestoßen, und 1994 wurde er begnadigt. Ist rausgegangen, hat das Land bereist, ist überall begeistert empfangen worden, hat mit den Leuten diskutiert, hat sich angehört, was die Probleme sind. Und dann, das ist ein längerer Prozess gewesen, hat sich jedenfalls diese bolivarianische Bewegung, die ursprünglich aus dem Militär kam, die auch Wahlen ursprünglich ablehnte tatsächlich, hat sich dann dazu entschlossen, doch zu den Wahlen 1998 anzutreten mit Hugo Chavez. Das war sehr umstritten und dem haben sich dann aber sehr viele Sektoren der Linken, also der zivilen und militärischen Linken, angeschlossen, sodass das kein genuin militärisches Projekt mehr oder militaristisches Projekt mehr war. Aber die Militärs hatten eben, die linken Militärs, da ihre Rolle. Aber es wurde immer ziviler sozusagen. Und die haben sich hinter Chavez versammelt und aufgrund der völligen Diskreditierung der politischen Klasse, dieses Zwei-Parteien-System war nicht mehr zu retten. Es gab immer nur wieder neue Vorschläge für weitere neoliberale Programme und die Bevölkerung hatte sich sehr weit von diesem System mittlerweile entfremdet, dann spätestens in den 90er Jahren. Und somit gewann Chavez dann die Wahl 1998 tatsächlich. Viele haben dann versucht oder dachten am Anfang noch, naja, den können wir schnell politisch einhegen in unsere alten systemischen Mechanismen. Das gelang aber tatsächlich nicht. Er hatte das Wahlversprechen, eine neue Verfassung ausarbeiten zu lassen und hat das gegen alle Widerstände relativ schnell umgesetzt. Und das war dann im Prinzip die Grundlage. Es war eine progressive Verfassung mit vielen Partizipationsinstrumenten. Das war die Grundlage für die Entwicklung, die der Chavismo dann später nahm und für die Spielräume, die dann auch entstanden sind. Und als Chavez anfing 2001 dann auch wirtschaftliche Kernbereiche und soziale Kernbereiche anzutasten mittels Dekreten, beispielsweise eine Landreform, die auch Enteignungen vorsah oder die Kontrolle über den Erdölsektor auszuweiten. Da begann dann auch die Phase des massiven Widerstands mit Putschversuch, Erdölsabotage und dem Versuch, Chavez abzuwählen über ein Abberufungsreferendum, was die Verfassung vorsah. Und erst nachdem diese Phase überstanden war, konnte dann praktisch der Chavismo relativ ungestört über Jahre Politik gestalten und da fangen dann eben auch die internen Widersprüche an, größer zu werden.
Ja, danke dir. Kannst du das vielleicht mal ein bisschen noch genauer schildern? Also, was waren so Kernelemente des Umbaus in Venezuela? Ja, also das, was anfangs als bolivarische Revolution bezeichnet wurde und dann später als Sozialismus des 21. Jahrhunderts. Das war natürlich ein komplexer und widersprüchlicher Prozess. So kannst du jetzt auch nur überblicksartig darstellen. Aber was waren da wichtige Kernelemente, die man rückblickend sich anschauen muss? Vielleicht was Wirtschaftspolitik angeht, was Sozialpolitik angeht, aber was vielleicht auch das politische System angeht. Du hast darüber gesprochen, dass das davor so eine formal repräsentative Demokratie war. Ja. Da musst du unseren Leuten mal einen Eindruck davon geben, wie das politische System auch durch diese neue Verfassung und dann weitere Schritte dann auch verändert wurde.
Ja, das ist natürlich ein komplexer Prozess, aber ganz kurz, also die Verfassung 1999, die hat nicht die repräsentativen Instanzen abgeschafft. Es gab weiterhin alle Elemente einer liberalen Demokratie, sagen wir mal. Die wurden aber erweitert durch direktdemokratische Instrumente und weitere partizipative Instrumente. An direktdemokratischen Instrumenten gab es eben verschiedene Referenden, die auf Grundlage der Verfassung möglich sind. Das gab es in der alten Verfassung von 1961 überhaupt nicht. Da ist einmal das zum Beispiel Abberufungsreferendum, das die Möglichkeit geschaffen wurde, alle gewählten Ämter nach der Hälfte der Amtszeit auch wieder abzuwählen, wenn eine bestimmte Anzahl an Unterschriften erstmal gesammelt wird und dann halt die Mehrheit und auch mehr Leute als ursprünglich in absoluten Zahlen für die Person gestimmt haben, die Mehrheit sich dann für die Abberufung ausspricht. Es gab aber noch weitere Möglichkeiten. So konnte man zum Beispiel auch Gesetze und auch Dekrete, Präsidialdekrete, über die hätte man auch abstimmen lassen können. Das heißt, wenn sich jetzt Leute mit ein paar Ausnahmen, ne, also man kann jetzt nicht irgendwelche Menschenrechte oder so dadurch außer Kraft setzen, aber im Prinzip konnte man einen Großteil der Gesetze auch über Referenden wieder kippen oder dann zurückgeben in den Abstimmungsprozess. Und leider wurde von solchen Möglichkeiten praktisch gar nicht Gebrauch gemacht, weil das sehr schnell sich eben auch durch die Polarisierung so dargestellt hat, dass es immer um alles oder nichts ging. Und dann auch die Rechte hatte sowieso kein Interesse an diesen direktdemokratischen Instrumenten. Und die Linke hat davon kaum Gebrauch gemacht, weil man nicht irgendwie der eigenen Regierung schaden wollte und das dann eher anders regeln wollte. Ja. Zusätzlich zu diesen direktdemokratischen Instrumenten gab es dann eben noch die Möglichkeit, naja, über verschiedene Instanzen, über Versammlungen, über Kooperativen etc., alles in der Verfassung genannt, eben verschiedene Partizipationsschritte zu gehen. Und der Staat war auch angehalten, laut Verfassung, das zu unterstützen, also die Bevölkerung zu empowern und Räume zu schaffen für Basispartizipation. Und zum Beispiel die parlamentarischen Prozesse, die liefen erstmal von oben betrachtet gar nicht so viel anders ab als in liberalen Demokratien. Teilweise hat Chavez auch deutlich Gebrauch gemacht von Dekreten, also Dinge schneller umzusetzen mittels Dekret, also an der parlamentarischen Diskussion vorbei. Das kam aber an der Basis prinzipiell gut an, weil dadurch halt auch Bremsklötze aus dem Weg geschafft waren und Chavez auch nicht einfach nur irgendwas entschieden hat, sondern immer in sehr engem Austausch mit der Basis. Das waren noch sehr informelle Partizipationsmöglichkeiten teilweise, ne? Also, dass da beraten wurde, diskutiert wurde und dass dann Chavez am Ende auch Dinge aufgegriffen hat, die an der Basis diskutiert wurden, die von der Basis kamen und die in einem liberal-demokratischen System niemals es so weit gebracht hätten. Und diese ganzen Mechanismen griffen halt ineinander, teilweise transparent, teilweise auch intransparent. Und das macht es halt auch so schwierig von Anfang an, anhand dieser liberalen Kriterien, die vorher jahrzehntelang bei der Beurteilung Venezuelas zu Rate gezogen werden, diesen Prozess zu verstehen. Das wirkt ja dann schnell so, als sei das ja alles autoritär, da wird was entschieden von oben. Und genau, man vergisst dabei aber eben, dass sehr viel auf Grundlage mit Diskussionen mit der Basis zustande kam und dass es ja auch viele Kontrollinstrumente im Prinzip gab, die auch gestärkt wurden, zumindest auf dem Papier, wenn eine Entscheidung irgendwie nicht der Mehrheit, den Interessen der Mehrheit entsprach, die auch wieder zu kippen. Der destruktive Machtkampf hat es dann halt teilweise auch verhindert, dass aus diesen demokratischen und direktdemokratischen Möglichkeiten mehr geschöpft wurde. So, die Verfassung hatte noch weitere Veränderungen, hat auch die Anzahl der politischen Gewalten von 3 auf 5 erhöht. Zum Beispiel der Wahlrat war eine eigene Wahlgewalt oder ist er bis heute. Ja, also ist jetzt nicht eine untergeordnete Behörde, sondern hat eigentlich ein ähnliches Gewicht wie die anderen Gewalten, Parlament oder das Gericht, oberste Gericht. Nach dem gewonnenen Machtkampf gab es dann halt den Versuch, diese anfängliche Ausweitung direktdemokratischer und partizipativer Elemente auch in ein festeres institutionelles Gewand zu gießen. Und da kam dann die Idee dieser kommunalen Räte auf. Das war ab 2005. Das sollten Zusammenschlüsse von den verschiedensten Basisbewegungen sein, ja, die vorher eher informell so in das bolivarianische System, in das neue Entstehende eingebettet waren. Und diese neue institutionelle Struktur sah eben vor, dass diese Räte, die sich selbst gründen, es wird auch selbst festgelegt, welches Territorium da genau umfasst wird. Ja, gab nur die Anzahl, es sollten nicht mehr als 200 Haushalte, glaube ich, anfangs sein. Und diese kommunalen Räte wählen dann auf einer offenen Versammlung eben verschiedene SprecherInnen und es sollte keine repräsentative Funktion sein, sondern wirklich nur Sprecherinnen für die Belange der Comunidad, ja, der Nachbarschaft. Und diese Räte sollten dann, also das konnte Sprecherin für, was weiß ich, für Sport, für Infrastruktur, für Gesundheit, was auch immer die Leute für wichtig erachten in der jeweiligen Nachbarschaft, in dem Viertel. Und die konnten dann Geld bekommen von der Regierung und konnten selber darüber entscheiden, weil sie vor Ort am besten wissen, wie das Geld am besten benutzt werden soll. Also anstelle von repräsentativen Instanzen sollten sie entscheiden, was mit dem Geld passiert. Das war jetzt zu einer Phase, wo die Erdölpreise noch hoch waren, es noch viel Geld gab. Und es gab da von Anfang an Diskussionen über die Einmischung von oben. Ja? Chavez hat sich immer stark dafür gemacht, hat immer betont so, okay, ihr seid der kommunale Rat, ihr entscheidet darüber. Es darf kein Minister, keine Partei und ich auch nicht als Chavez. Ich kann nur eine Meinung äußern, aber ich kann mich nicht einmischen bei euch. Ihr entscheidet darüber, was passiert und lasst euch nicht vereinnahmen. So. Gleichzeitig hat er, das habe ich vorhin schon gesagt, auch seine Partei gegründet. Und diese beiden Logiken, die Partei sollte nach dem Anspruch ja die demokratischste, Zitat, Partei Venezuelas werden, hat sich aber im Endeffekt nicht anders entwickelt, als das Parteien üblicherweise tun. Also mit Entscheidungen, die dann schon sehr stark von oben nach unten getroffen wurden. Diese beiden Logiken entstanden eben parallel zueinander und ab 2008 gab es dann die Möglichkeit, Comunas zu bilden, also Zusammenschlüsse kommunaler Räte, die Chavez als Zelle des Sozialismus, Aufbau des Sozialismus von unten ansah, die aber eben genau in dem gleichen Spannungsfeld waren, ja, mit die konkurrierten teilweise mit gewählten BürgermeisterInnen oder GouverneurInnen oder diese hatten zumindest das Gefühl, dass die eine Konkurrenz darstellen. Und dieses Spannungsverhältnis, diese Ansätze das Land von oben zu verändern und von unten zu verändern. Die prägten eigentlich die gesamte chavistische Zeit, also auch unter Chavez schon die Diskussionen. Und unter Maduro ist es dann halt gekippt. Aber am Ende, als Chavez starb, waren zumindest diese beiden Ansätze noch vorhanden. Chavez hat sich kurz vor seinem Tod nochmal sehr, sehr stark für die Comuna ausgesprochen in seiner letzten programmatischen Rede. War sehr sauer darüber, dass das nicht vorangeht. Das ist ein wichtiges Dokument für die Basisbewegungen bis heute. Aber genau, diese beiden Ansätze gab es halt. Und auf wirtschaftlicher Ebene hat die Regierung von Anfang an darauf gedrängt, alternative Wirtschaftsformen zu stärken. Das lief zunächst über Kooperativen. Es wurde stark vereinfacht, Kooperativen zu gründen. Ja, es entstanden dann innerhalb von weniger Jahre von 800 Kooperativen, die zu dem Zeitpunkt bestanden, ging es dann auf über 200.000 hoch, ganz schnell. Es gab aber eben auch Fördermittel dafür. Und man hat halt gesehen, als diese Fördermittel dann nicht mehr flossen oder nach einer Anfangsphase, dass die meisten Kooperativen entweder in sich zusammenbrachen oder von vornherein auch nur auf dem Papier gegründet wurden, dass die Leute halt einfach das Geld eingesteckt haben und ganz normale Unternehmen gegründet haben oder auch gar keine. Und im nächsten Jahr, das hat halt die Regierung auch nie so richtig konsequent weiterverfolgt, im nächsten Jahr gab es dann, also es wurde auch begründet, warum jetzt Kooperativen dann doch noch zu kapitalistisch seien. So, jetzt wollen wir ArbeiterInnen Mitverwaltung, Selbstverwaltung stärken. Dann lief das ein paar Jahre, dann gab es da ein paar Fortschritte, aber es war wieder das gleiche Thema, dass dann auch die Interessen von oben und von unten sich irgendwie in die Quere kamen. Und die Regierung es am Ende nie hinbekommen hat, die komplette Macht dann zum Beispiel den ArbeiterInnen zu geben zur Verwaltung des Unternehmens, sondern da immer noch Mitspracherecht hatte. Und es immer am Ende gekippt ist zugunsten der Regierung, zugunsten des Staates. Und dann wurde das irgendwann auch nicht mehr verfolgt. Und dann kam wieder was Neues. Und so ging das mit ganz vielen Politikfeldern, dass da halt schnell Geld reingepumpt wurde. Die Erdölpreise waren hoch. Es wurde aber nicht wirklich begleitet, nicht wirklich aufgearbeitet, was da schief ging, sondern dann kam direkt was Neues. Und was halt auch ein ganz wichtiger Punkt ist, der die gesamte Zeit durchzieht, ist einfach die Korruption. Die hat Chavez nicht erfunden oder das chavistische Regierungsprojekt. Die gab es schon immer. Die gehört auch zu dem strukturell zu so einem Erdölstaat dazu, wo das Geld einfach zentral über die Regierung vor allem eingenommen wird, ne? Und nicht erwirtschaftet wird, auch nicht Arbeit ist die Quelle des Reichtums, wie in einem normalen kapitalistischen Land in Venezuela, sondern es kommt halt vor allem von über die Erdöleinnahmen rein. Und diese Korruption, da hat auch Chavez aus der Not heraus zum Beispiel über das System der Devisenkontrollen, das ich jetzt nicht hier detailliert erklären will, aber da wurden Mechanismen geschaffen, wie man einfach relativ einfach Geld veruntreuen kann, ja, indem man Devisen beim Staat kauft, die dann zu einem sehr niedrigen Preis, den der Staat künstlich niedrig hält und die man dann verkauft auf dem Schwarzmarkt. Und da gab's zig Tricks, wie Privatpersonen, aber auch vor allem Unternehmen und FunktionärInnen sehr einfach Geld machen konnten. Und da, also laut unabhängigen Schätzungen, genau weiß es niemand, sind da 300 Milliarden US-Dollar durch solche Devisentricks zum Beispiel während Chavez Regierungszeit verschwunden oder bis in den Anfang von Maduros Regierungszeit ging das noch. Ja, das sind Summen, wenn dieses Geld nicht verschwunden wäre, sondern irgendwo zurückgelegt worden wäre oder die hätten die schlimmsten Auswüchse der Krise, ja, die unter Maduro dann die Wirtschaftskrise, wo es dann auch wirklich zu Hunger teilweise kam, hätten das extrem abfedern können, so, ne? So, das sind alles so Dinge, die in Chavez Zeit schon schwierig waren oder problematisch oder die zumindest Grundsteine dafür gelegt haben, dass dann unter Maduro die Krise so stark zur Geltung kommen konnte.
Ja, ihr Lieben, ich möchte an dieser Stelle allen Fördermitgliedern des Dissens-Podcasts danken. Ihr macht es möglich, dass ich kostenlos, werbefrei und unabhängig für alle da draußen senden kann. Dafür ein fettes Dankeschön. Und wenn du dich jetzt hier nicht angesprochen fühlst, weil du noch gar nicht dabei bist, ja, und sollte dir dieser Podcast hier gefallen und du es dir auch gerade leisten können, dann mach doch jetzt mit, werde Fördermitglied. Du kannst schon dabei sein ab 3 € im Monat. Du finanzierst damit meine Arbeit am Podcast und auch die Arbeit der Was-Tun-Crew um Inken und Valentin. Und nicht nur das, als Fördermitglied winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Verlosungsgewinne. Dieses Mal gibt's das Buch von Tobias Lambert abzustauben, Gescheiterte Utopie, Venezuela ein Jahrzehnt nach Hugo Chavez. Alle Infos zum Buch und dazu, wie du bei Dissens mitmachen kannst, findest du in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. So, und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit Tobias Lambert. Er ist Journalist und Lateinamerika-Korrespondent, beschäftigt sich seit vielen, vielen Jahren mit Venezuela.
Genau, darüber wollen wir auch gleich noch sprechen, wie es dann unter Maduro weiterging. Aber sag vielleicht noch zwei Takte dazu. Zum einen zu den sozialpolitischen Errungenschaften. Vielleicht kannst du das mit vor Chavez, nach Chavez mal vergleichen. Also was wurde gemacht, um Leute aus Armut rauszuholen? Wie waren die Leute eigentlich, die Mehrheit der Bevölkerung in dieser liberal-repräsentativen Demokratie, die von vielen Kommentatoren hier auch gefeiert wird, wie waren die da eigentlich dran? Und sag vielleicht auch noch ein bisschen was dazu. Du hast jetzt schon angedeutet, es gab Versuche, das Land auch unabhängiger zu machen von einfach nur den Erdöleinnahmen, irgendwie die Wirtschaft auf eine andere Basis zu stellen. Was waren da denn wichtige Aspekte bei diesen Versuchen?
Ja.
Und ich glaube, man kann ja ganz gut sehen, die humanitäre Krise, du hast eben den Hunger angesprochen, der nach dem Einbruch der Erdölpreise, nach der Wirtschaftskrise losging, die zeigen, das hat nicht funktioniert. So, also man ist nicht dahin gekommen, dass man sich vom Erdöl und von diesen Einnahmen hat unabhängiger machen können. Also vielleicht sagst du dazu noch genau ein bisschen was.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Die Sozialpolitik, das war natürlich so eins der prominenten Aushängeschilde der Regierung Chavez, auch weltweit anerkannt, auf UN-Ebene auch stark gelobt. Ja, diese Sozialpolitik, die bestand im Prinzip erstmal auf der Idee, okay, wir haben sehr viel Geld, es kommt aber nicht bei den Leuten an. Und im Gegensatz zu der Praxis, die es vorher gab, dass nämlich immer nur kurz vor Wahlen die PolitikerInnen in die Barrios gekommen sind und da irgendwas verteilt haben, ja, machen wir es so, dass wir flächendeckend eine Präsenz von sozialpolitischen Maßnahmen aufbauen, ja, kleine Gesundheitsstationen, die dann mit Hilfe kubanischer ÄrztInnen permanent präsent waren, Bildungsmissionen, wo die Leute von der Alphabetisierung bis hin zu einem Uni-Abschluss im Prinzip alles nachmachen konnten, wie sie es eben wollten und brauchten. Der Verkauf subventionierter Lebensmittel etc., das sind so die drei größten Sozialmissionen gewesen. Es gab aber, ja, zwischenzeitlich gab es über 20 Programme in allen möglichen Bereichen. So, ja, in Bezug auf, was weiß ich, Obdachlosigkeit, Förderung von Musik, Förderung von Sport, Infrastruktur und so weiter. So, diese Maßnahmen waren zunächst mal als Notfallmaßnahmen geplant. Die fing ja 2003 an, inmitten dieses großen Machtkampfes damals. Die fing erstmal an und mit der Begründung, ja, wir müssen den Leuten jetzt direkt eine Verbesserung ihrer Lebensbedingungen ermöglichen. Wir können ihnen jetzt nicht erzählen, ja, wir müssen jetzt ein paar Jahre erstmal abwarten, bis sich hier die Lage verbessert, sondern sie brauchen jetzt Lösungen. So die soziale Schuld des Staates, hieß es damals, die müssen wir unmittelbar jetzt abbauen. So, und diese Idee, die konkurrierte in gewisser Weise mit der anderen Idee, die es auch gab zu Beginn von Chavez Amtszeit, nämlich die Wirtschaft zu diversifizieren, sich vom Erdöl unabhängig zu machen. So. Das hätte aber vorausgesetzt, eben die Einnahmen auch in gewisser Weise in andere Wirtschaftssektoren zu stecken, andere Wirtschaftssektoren aufzubauen, die dann irgendwann eine gewisse Unabhängigkeit vom Erdöl sicherstellen, wobei man dazu sagen muss, das hat die Regierung auch versucht, als die Erdölpreise hoch waren. Sie hat ja in viele Bereiche Geld gepumpt und eigentlich hat das auch jede Regierung in den letzten Jahrzehnten zumindest als Slogan verfolgt, ja, das Erdöl zu säen. Oder seit Anfang der 30er Jahre verbreiteter Slogan, ja, das heißt mithilfe des Erdöls weitere Wirtschaftssektoren aufzubauen. Hat halt nicht funktioniert. Das liegt teilweise auch an strukturellen Mechanismen eines Erdölstaates, wo es eben immer einfacher ist, schnelle Lösungen mittels des Erdölgeldes sicherzustellen. Also immer einfacher, billige Lebensmittel zu importieren, anstatt die Landwirtschaft aufzubauen. Wobei die Chavez-Regierung eben beides versucht hat, aber die schnellen Lösungen waren dann doch präsenter. So, und diese Sozialpolitik, die hat wirklich breite Teile der Bevölkerung erfasst oder erreicht und hat halt auch dazu geführt, dass dann bis 2009 die Armut von über 50%, was es Ende der 90er war, auf ich glaube 25% oder 27% gesunken ist und die extreme Armut auch auf unter 10% gesenkt werden konnte, was im Vergleich zu der Situation der 90er Jahre eben ein sehr großer Erfolg war und eben auch, wie gesagt, hochgelobt seitens UN-Behörden und weitere Akteure weltweit. Problem war ein bisschen bei dieser Politik, und das bezog sich eben nicht nur auf die Sozialpolitik, sondern auch auf die Politik der Verstaatlichung von Unternehmen, und gedacht hat, na, wenn wir müssen nur die Unternehmen verstaatlichen und dann laufen die schon besser, war überhaupt nicht der Fall, sondern häufig haben die Privatunternehmen auch nur deswegen keinen Widerstand geleistet und einfach die Entschädigung genommen, weil sie genau wussten, dass sie gar nicht so produktiv waren, die Unternehmen. Und so war es halt so, dass viele Unternehmen dann nach der Verstaatlichung auch subventioniert werden mussten, ne, und sich gar nicht selbst trugen. Und dies alles zusammen führte dazu, dass so die Annahme, die Erdölpreise würden halt, die sind jetzt hoch und die bleiben über Jahre hoch, ne, die hat dazu verleitet, auch die Ausgaben immer weiter auszudehnen. Gleichzeitig wurde versäumt, eben die Alternativen aufzubauen und auch Geld zurückzulegen. Und durch die Korruption ist eben auch sehr viel Geld verschwunden. Und als dann die Erdölpreise eben sanken, ist es alles mehr oder weniger in sich zusammengebrochen. Dann konnte nicht mehr für mehrere hundert Milliarden irgendwie, konnten nicht mehr Lebensmittel importiert werden. Die staatlichen Unternehmen verfielen oder wurden geschlossen. Die Prozesse der Arbeiterinnen, Selbstverwaltung, Mitverwaltung waren nicht so ausgebaut, dass das dann gereicht hätte, die Unternehmen wieder fit zu machen. Und da halt alles auf dieser Annahme, die Erdölpreise würden schon irgendwie hoch bleiben, basierte, konnte das auf Dauer nicht funktionieren. Das war auch absehbar. Da haben natürlich auch viele Leute drauf hingewiesen. Aber darauf wirklich einzugehen seitens der Regierung hätte eben auch erfordert, in Zeiten ständiger Wahlkämpfe, ja, Referenden, andere Abstimmungen, Präsidentschaftswahlen, Parlamentswahlen und so weiter, wo es immer um alles oder nichts ging, ja, wo immer der Fortbestand der bolivarianischen Revolution sozusagen auf dem Spiel stand, in dieser Zeit dann sozusagen unpopuläre Entscheidungen zu treffen, allein schon die Benzinkosten, ja, die komplett subventioniert waren über Jahre, also das Benzin war kostenlos sozusagen oder nun symbolisch, zu einem symbolischen Preis, das hat alles der Staat gezahlt. Das war natürlich, hat vor allem die Leute, die halt mit sehr dicken Autos rumgefahren sind, hat den vor allem genutzt. Aber selbst solche Dinge, da hat sich die Regierung nicht rangetraut, auch wenn es überhaupt keinen Sinn gemacht hat für die Gesellschaft als Ganzes, da jetzt Maßnahmen zu treffen, die sozusagen erstmal eine gewisse Einschränkung für den Konsum bedeutet hätte. So, und eigentlich hat die Regierung halt sehr stark auch einen Konsum befördert, was auch der Idee des Aufbaus eines Sozialismus des 21. Jahrhunderts irgendwie entgegenstand, weil diese schnelle Lösung durch schnellen Konsum, egal wie es hergestellt ist und wo es herkommt, macht natürlich langfristig auch überhaupt keinen Sinn, hat aber kurzfristig natürlich den Effekt, dass die Leute relativ zufrieden sind und das Gefühl haben, dass ihr Lebensstandard steigt, was eben über Jahre hinweg unter Chavez auch der Fall war. Und erst unter Maduro hat sich das dann massiv umgekehrt. Innerhalb weniger Jahre ist der Lebensstandard komplett in sich zusammengefallen. Hm.
Nur da kurz die Nachfrage für mein Verständnis und das Verständnis unserer Zuhörenden. Du hast vorhin schon Hunger in Zeiten der Wirtschaftskrise und der Versorgungskrise angesprochen. Ich hatte eingangs schon die Massenflucht, ja, oder Emigration aus Venezuela erwähnt, ne, mehr als 7 Millionen Leute. Hängt das damit zusammen, dass es versäumt wurde oder nicht geschafft wurde, aus welchen Gründen auch immer, ne, externe Faktoren, interne Faktoren, eine produktive Landwirtschaft aufzubauen? Ne, du hast gesagt, von Lebensmittelimporten ist das Land abhängig, vielleicht auch noch bis heute. Ja. Und wäre das möglich gewesen? Also ist Venezuela zum Beispiel reich an fruchtbarem Boden und man hätte da mehr erreichen können?
Absolut. Also es gab große Versuche seitens der Regierung, den Agrarsektor, die Landwirtschaft, die kleinbäuerliche Landwirtschaft wieder aufzubauen, weil Ende der 90er Jahre war Venezuela, und das ist eine Folge, direkte Folge des Erdölreichtums, war das am stärksten verstädterte Land Lateinamerikas. Es lebten nur noch knapp 10% der Bevölkerung auf dem Land, ja. Also 90% lebt in Städten. Das ist eine ungeheuer hohe Zahl, also vor allem im Vergleich zu anderen lateinamerikanischen Ländern. Das heißt, die Landwirtschaft war größtenteils verkümmert. Es gab so einige landwirtschaftliche Kooperativen, die sich irgendwie gehalten haben. Es gab einige Ansätze von Agrobusiness, ja, der sich über die Jahre gehalten hat. Also es ist nicht so, dass Venezuela gar nichts produziert hat. Aber wie gesagt, war das nur sehr rudimentär ausgebildet. So, Chavez' Idee war damals, zu Beginn seiner Amtszeit, die Landwirtschaft wieder aufzubauen und die Leute auch dazu zu motivieren, zurück aufs Land zu ziehen. Denn es gab dort Ortschaften, die irgendwann mal gegründet wurden, die teilweise die halb leer standen, wo fruchtbares Land drumherum war. Und es wurde dann 2001 auch eine Landreform beschlossen, um dieses Land dann auch den Leuten zugänglich zu machen. Ja, also alle Leute hatten, die auf dem Land lebten, haben da gesetzlich Anrecht bekommen auf ein Stück Land. Und es wurde auch mittels Enteignungen von Großgrundbesitz wurde das auch gewährleistet und umgesetzt. Das Problem war, dass aber sich tatsächlich gar nicht genug Leute fanden, die selbst noch Interesse daran hatten, zurück aufs Land zu ziehen. Die meisten Menschen hatten sich über die Jahrzehnte, die dieser Prozess der Verstädterung lief, auch von der Idee entfernt, vom Land auf dem Land zu leben und wollten lieber jetzt im Barrio bleiben mit ihrer Nachbarschaft, mit den sozialen Beziehungen, als zurück aufs Land zu ziehen. Also diese Idee, Leute wieder sozusagen, also natürlich freiwillig, aber wieder zurück auf dem Land anzusiedeln, hat so nicht funktioniert. Gleichzeitig wurde aber viel Land umverteilt, also zumindest 4 Millionen Hektar wurden bis 2013 dem Großgrundbesitz entrissen, an Kleinbäuerinnen und Kleinbauern verteilt und weitere Millionen Hektar wurden regularisiert. Das heißt, Leute, die eh schon Land bearbeitet haben, haben dafür offizielle Besitztitel bekommen, wenn auch manchmal nur vorläufige, weil es andere Leute gab, die das Land auch beanspruchten. So, aber da ist einiges passiert und es wurde auch extrem viel Geld in die Landwirtschaft gepumpt. Also es gab eine Struktur für eine integrale Landreform, die eben auch in Unterstützung durch Technik, durch Saatgut und durch Vermarktungsstrukturen bestand. Nach ein paar Jahren allerdings hat sich die Regierung auch in dem Bereich von der Förderung von Kooperativen wieder verabschiedet und hat zwischenzeitlich sehr stark auf staatliche Farmen gesetzt, die dann ein bisschen größer waren, wo der Staat halt selbst zentral geplant Agrargüter anbaute. Die sind aber tatsächlich nach ein paar Jahren waren dann plötzlich wieder leer. Also die Leute sind da entweder, es hatte auch viel mit Korruption zu tun, häufig wurden dann auch Militärs hingesetzt, die echt keine Ahnung von Landwirtschaft hatten. Es hat also nicht so wirklich gut funktioniert. Insgesamt konnte die Produktion von Agrargütern aber deutlich gesteigert werden, zumindest zu der Zeit, als Chavez noch lebte. Aber das Land hat sich nie unabhängig machen können von Lebensmittelimporten und der massive Konsum eben, der sehr stark gestiegen ist. Und das bedeutet eben auch, also dass zum Beispiel die Zahl der im Durchschnitt zugeführten Kalorien oder der Pro-Kopf-Fleischkonsum, ja, das extrem in die Höhe geschnellt ist, so, ne? Also sich die Bevölkerung viel besser ernähren konnte oder zumindest mehr Kalorien zu sich nehmen konnte. Das ist halt dann, als die Krise anfing, ab 2014, 15, als die Erdölpreise einbrachen, hat halt die Regierung Maduro ziemlich schnell auch angefangen, die Importe drastisch zu reduzieren. Dazu gehörten auch Lebensmittelimporte. Das heißt, Lebensmittelimporteure haben auch keine Devisen mehr bekommen. Die Importe sind eingebrochen und die Produktion, die landwirtschaftliche Produktion ist auch eingebrochen, weil die Probleme bezogen sich dann natürlich auch auf Agrarinputs, die nötig waren. Also sei das jetzt Saatgut, seien das jetzt Pestizide, die auch weiterhin verwendet wurden in Venezuela, oder sei das auch die Anschaffung von Maschinen etc. Also die Produktion ist zurückgegangen, allerdings nicht so stark, wie man hätte erwarten können. Der kleinbäuerliche Sektor war da durchaus widerstandsfähiger als vielleicht das Agrobusiness, das vielmehr auf tatsächlich kapitalintensive Inputs angewiesen ist. So, aber die insgesamt verfügbare Menge an Lebensmitteln, die sank eben ganz rapide und alle können in Venezuela aus dieser Zeit, das war dann vor allem die Jahre, ja, vielleicht 2016, 17 so, können da Geschichten erzählen, wie viel sie abgenommen haben, dass ihnen die alten Klamotten plötzlich entweder wieder passten oder halt nicht mehr passten, die aktuellen. Es hat keine Hungersnot gegeben in dem Sinne, weil es durchaus noch staatliche Maßnahmen gab. Ab 2015 durch die Verteilung von Lebensmittelpaketen mit damals zunächst vor allem dann importierten Gütern, die die Regierung bereitgestellt hat, also umgestellt hat von früher mal subventionierte Läden, wo alle hingehen konnten, zu einem System, wo man sich registrieren muss und wo man dann eine Lebensmittelkiste bekommt, die reichte nicht zum Leben, aber die hat dabei geholfen zu überleben. Allerdings hat die Regierung das eben auch so dargestellt, als das sei jetzt der neue Ausdruck der Basismacht. Ja, guck mal, ihr partizipiert. Sie hat Basisbewegung auch eingebunden in die Verteilung dieser Lebensmittelpakete. Daran sah man aber auch ein bisschen so die Änderung auf Regierungsebene der Konzeption von dieser Basismacht und Partizipation, ja. Denn plötzlich war es dann doch wieder die Regierung, die die Kiste dahinstellt, und die Partizipation besteht dann darin, dass die Basisbewegungen die Kiste verteilen und die Leute die Kiste da abholen. Und das hat natürlich überhaupt nichts mit Basismacht und mit Partizipation zu tun, sondern es ist eine Notfallmaßnahme in einer Krise, die wichtig war, die für viele Leute sehr wichtig war, um nicht noch mehr Hunger zu leiden oder überhaupt Hunger zu leiden, die aber nichts damit zu tun hat, irgendwie eine basisdemokratische Instanz zu stärken. Daran sieht man an dem Beispiel so ein bisschen die Verschiebung auch des Diskurses auf Regierungsebene. Genau, aber prinzipiell gab es die Versuche, die Landwirtschaft aufzubauen und die Wirtschaft zu diversifizieren, aber das ist dann halt strukturell auch an Grenzen gestoßen.
Ja, danke dir, Tobias. Wir wollen gleich auch noch tatsächlich ein bisschen abgesetzt den Punkt machen, was sind eigentlich aus deiner Sicht zentrale Gründe für das Scheitern? Und da ist jetzt schon viel zur Sprache gekommen, aber ich würde es gerne dann nochmal abgesetzt den Punkt machen. Vielleicht kannst du davor aber nochmal kurz die Zeit von Chavez' Tod bis heute so ein bisschen beschreiben.
Ja.
Chavez ist ja 2013 gestorben und er hat noch todkrank seinen Nachfolger persönlich auserkoren, Nicolas Maduro. Und unter dem hat sich dann ja eben kurz nach Chavez' Tod, du hast die Einbrüche der Erdölpreise 2014, 15 schon angesprochen, ne, hat sich dann davon ausgehend die Wirtschaftskrise und Versorgungskrise massiv verschärft und hat auch dann der autoritäre Umbau Venezuelas dann auch begonnen. Also vielleicht kannst du da mal schildern, was waren da wichtige Wegmarken und Aspekte in dieser Zeit der Machtübernahme Maduros? Wie hat sich dieser, vor allem dieser Übergang zu einem immer autoritäreren System in dieser ökonomischen Krise vollzogen?
Ja, Chavez wurde ja im Oktober 2012 wiedergewählt für weitere 6 Jahre. Die Amtszeit sollte 2013 beginnen. Er hat sie dann nicht mehr erlebt. Er war 1,5 Jahre schon mit seiner Krebsbekrankung eingeschränkt und hat sich noch durch den Wahlkampf geschleppt, aber musste sich dann einer erneuten Operation unterziehen in Kuba. Und er hat dann kurz vor dem Jahreswechsel eben Nicolas Maduro zu seinem Wunschnachfolger erklärt, der, falls ihm was zustoßen sollte, bei der dann wieder nötig werdenden Wahl antreten würde. Maduro hat er deswegen ausgewählt, weil er von den ganzen Fraktionen, die es so intern gab im Chavismo, vertrat er jetzt keine so richtig. Also er stand so ein bisschen zwischen verschiedenen Sektoren. Das war Chavez wichtig. Er wollte ausdrücklich jetzt keinen Militär zum Beispiel als Nachfolger haben. Maduro war aber, er war lange Außenminister zu dem Zeitpunkt gewesen. Er war aber politisch jetzt nicht so der Wortgewandteste, sagen wir mal. Also er hatte diese Eigenschaften, die Chavez hatte, dieses Charisma, diese Fähigkeit, auch stundenlang zu reden, ohne dass den Leuten langweilig wird. Und auch ohne, dass er den Faden verliert und immer wieder auf sein eigentliches Thema zurückkommt und auch politische Beschlüsse kommunizieren zu können. Das konnte Maduro alles nicht. Er hatte kein Charisma, hat aber dann nach seiner Wahl, die überraschend knapp ausfiel im April 2013. Damals hat übrigens die Regierungspartei die Wahlunterlagen aus den Wahlmaschinen nach der knappen Wahl freiwillig komplett digitalisiert veröffentlicht, ja. Etwas, was sie heute ablehnt und was sie, wenn die Opposition das macht, als Putschversuch darstellt. Aber das nur am Rande. Diese knappe Wahl Maduros führte dazu, dass er erstmal keine besonders starke Stellung hatte. Und er hat in den ersten, sagen wir mal, 1,5 Jahren kaum was verändert an Chavez' Politik, obwohl die Krise sich bereits langsam abzeichnete. Allerdings hatte er mindestens das erste Jahr lang oder bis ins zweite Jahr lang noch einen hohen Erdölpreis, Maduro. Aber auch als die Krise sich sehr stark schon abzeichnete, hat Maduro sich geweigert, irgendetwas zu verändern. Und die wichtigsten Wirtschaftsberater von Chavez, die im Amt blieben erstmal, haben sich auch in diesem Prozess 2014, 2015 abgewandt, haben gebrochen mit Maduro, weil sie für eine gewisse Flexibilität plädiert haben, die auch, das glaube ich, die Chavez auch vollzogen hätte. Also das Chavez hätte nicht gesagt, nein, es ist egal, wenn die Preise jetzt fallen, wir verändern gar nichts, sondern er hätte auch unpopuläre Maßnahmen oder Maßnahmen, die eigentlich nicht seinem eigentlichen Ziel entsprechen, durchaus auch kommuniziert der Bevölkerung, um dann nicht noch tiefer in die Krise zu rutschen. Das hat Maduro nicht getan. Er hat erstmal gar nichts geändert. Das hat die Krise anfangs dann schon verschärft. Schon mitten in der Krise bei den Parlamentswahlen Ende 2015 hat die Opposition dann eine Zweidrittelmehrheit gewonnen. Und diese Zweidrittelmehrheit hat sie aber nie wirklich ausspielen können, weil ab dem Zeitpunkt begann eigentlich der Machtkampf, der sich bis heute fortführt, der darin dann bestand, dass die Regierung Maduro eigentlich ab dem Zeitpunkt alles daran setzte, an der Macht zu bleiben, die Macht nicht zu verlieren und die Opposition auch möglichst daran zu hindern, irgendetwas beschließen zu können. Das waren dann verschiedene Mechanismen, bis hin zu einer Blockierung des Parlaments. Was ich jetzt nicht alles hier erzählen will, im Buch habe ich das relativ detailliert drin. Und dieser Machtkampf, der wie gesagt von beiden Seiten, auch mit Straßenprotesten und auch mit Gewalt teilweise von beiden Seiten relativ undemokratisch geführt wurde, der kulminierte dann eben ja ab 2017 unter Trump in einer massiven Verschärfung der Krise durch die Verhängung von Wirtschaftssanktionen, durch die spätere Anerkennung dann eines Interimspräsidenten. Maduro hat in dieser Phase nicht mehr die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich gehabt, das kann man, glaube ich, klar sagen. Er hat aber weiterhin Wahlen gewonnen, weil er es irgendwie geschafft hat, die Opposition, die sich auch nie sonderlich intelligent angestellt hat, das muss man auch mal sagen, dass sie sehr viel interne Fehler begangen haben, diese Opposition immer gespalten antrat, sodass ein Teil der Bevölkerung gar nicht zur Wahl ging, ein Teil wählte dann irgendwelche Oppositionskandidaten, die aber nicht den Mehrheitssektor der Opposition repräsentierten. Dadurch gelang es Maduro eigentlich immer wieder, die Wahlen zu gewinnen. Bei der Wahl dieses Jahr klappte das dann nicht. Die Opposition hat sich nicht spalten lassen, obwohl die Bedingungen nicht optimal waren. In der Phase 2016, 2017, 18 ist dann eben die Wirtschaft aber massiv, hat sich die wirtschaftliche Lage massiv verschlechtert und aus dieser Lage rausgekommen ist Maduro dann eigentlich erst durch die Umsetzung liberaler Wirtschaftsmaßnahmen, ja, die er immer abgelehnt hat, die auch der Chavismo insgesamt immer abgelehnt hat und die heute halt unter der Hand stattfinden. Also mit Hinweis auf die US-Sanktionen wird mittlerweile, man bezahlt mittlerweile mit Dollar, der ist nicht legales Zahlungsmittel, aber wird sozusagen flächendeckend toleriert, es ist nicht mehr illegal, ihn zu benutzen. Alle zahlen in Dollar, es werden Staatsunternehmen reprivatisiert, aber unter der Hand, mit Hinweis auf die Sanktionen, ist es verboten, darüber zu reden, wer das eigentlich kauft, ja, weil da will sich niemand aus dem Fenster lehnen und Probleme mit den USA bekommen. Es weiß dadurch aber auch niemand, wie viel der Staat einnimmt und wo das Geld eigentlich hinfließt. Teilweise wird es auch nicht öffentlich gemacht, dass Unternehmen reprivatisiert wurden. Ja. Wir haben durch die Hyperinflation, die es ein paar Jahre gab, die dann gestoppt werden konnte durch die Dollarisierung, haben wir aber einen massiven Verfall der Löhne. Die sind mittlerweile kaum mehr existent und die intransparente Bonuszahlungen, die neben den Löhnen mittlerweile geleistet werden seitens der Regierung, sind um ein Vielfaches höher als der eigentliche Lohn. Also der Mindestlohn beträgt nur noch wenige US-Dollar im Monat. Mittlerweile, davon kann niemand leben. Alle müssen sich durch entweder mehrere Jobs, durch Überweisungen von Familienangehörigen aus dem Ausland oder auch durch irgendwelche Geschäfte, Plattformkapitalismus ist so ein Stichwort. Da gibt es einige Projekte auch in Venezuela mittlerweile. Also durch solche unregulierten Bereiche irgendwie über Wasser halten und haben dann trotzdem keinen guten Lebensstandard. Und es gibt nur eine sehr kleine Nische der Bevölkerung, die irgendwie über Kaufkraft verfügt und die auch dann die Restaurants und so in den wohlhabenderen Vierteln voll macht. Und das ist heute wirklich ein bisschen tragisch. Es gibt immer wieder Leute, YouTuber oder sonst wie, die dann die Regierung verteidigen wollen und die dann solche Orte aufsuchen und eben zeigen, ah, guckt mal, die Läden sind voll und guckt mal, die Leute sind hier in den Restaurants. Also was ist denn das Problem? Es ist doch gar nicht so schlecht hier alles so. Das sind aber immer nur so winzige Nischen, die da gezeigt werden. Und der Lebensstandard ist insgesamt sehr stark gesunken. Wenngleich sich eine gewisse Stabilisierung jetzt eingestellt hat, hat der Großteil der Bevölkerung davon eben sehr wenig. Und vor allem zeigt die Regierung keinerlei Interesse, keinerlei Bestrebungen, die Löhne wieder zu stabilisieren und anzuheben. Da hätte sie längst Dinge unternehmen können, aber das ist nicht geschehen. Und es ist deswegen auch besonders tragisch, dass Maduro in gewissen Kreisen immer noch als der Arbeiterpräsident, ja, weil er einst selbst Busfahrer war und so und der Arbeiterpräsident, der es bis an die Spitze gebracht hat, angesehen wird. Denn Thierry Jung hatte eigentlich sich die, was die Lage der Arbeiterinnen angeht, nicht durch besonders gute Maßnahmen in den letzten Jahren hervorgetan. Ja.
Kannst du vielleicht noch einen Takt sagen zum autoritären Umbau oder den Entwicklungen dahingehend politischerseits? Also zum einen, wie ist der Umgang mit der Opposition, aber auch, wir haben jetzt schon über diese partizipativen Demokratie-Elemente gesprochen, wo es schon unter Chavez Spannungen gab, ne, in diesem Verhältnis Partei, kommunale Räte. Wie hat sich das denn entwickelt unter Maduro?
Unter Maduro haben sich im Laufe der Jahre sowohl die liberaldemokratischen als auch die basisdemokratischen Elemente sind eingeschränkt worden. Aus liberaldemokratischer Perspektive ist es ganz klar, dass die Regierung sozusagen bestimmte Wahlergebnisse zwar anerkannt hat, dann aber die Opposition nicht hat machen lassen, also das Parlament blockiert hat, das Abberufungsreferenden nicht mehr zugelassen hat, bei Wahlen bestimmte Mechanismen einbaute, die verhinderten, dass sich neue Parteien registrieren können. Es wurden auch juristisch Parteien interveniert. Das heißt, das oberste Gericht hat einfach die Parteiführungen ausgetauscht. Das hat mehrere rechte und auch linke Parteien, auch die kommunistische Partei mittlerweile betroffen, ja, dass die sozusagen heutzutage noch auf den Wahlzetteln stehen, dass sich dahinter aber ein kleiner Sektor dieser Partei verbirgt, der eigentlich nichts mit dem Mehrheitssektor zu tun hat. Und die Opposition hat sozusagen noch so ein paar zugelassene Parteien, über die sie alle ihre KandidatInnen aufstellen darf oder muss. Genauso mit der Linken, mittlerweile die kommunistische Partei, als es sie noch als kritische Partei gab, die mit Maduro gebrochen hatte, hatte dann auch ihre Listen geöffnet für andere linke Kandidaturen. Mittlerweile hat die Linke auch keine zugelassene, die regierungskritische Linke, keine zugelassene Partei mehr, über die sie Kandidaturen aufstellen kann. Auf basisdemokratischer Ebene ist es ähnlich. Die Partei, die Regierungspartei hat da immer mehr interveniert und hat beispielsweise in den kommunalen Räten auch zwischenzeitlich in der Krise einfach die Wahlen gestoppt zu den SprecherInnen, weil sie Angst hatte, dass da oppositionelle Kräfte oder regierungskritische Linke an Einfluss gewinnen würden. Was wirklich völlig absurd ist, wenn man sich den Sinn und Zweck dieser kommunalen Räte anschaut. Und das sind auch genuin linke Räume. Aber da hat auch die Regierung sich eingemischt und hat halt versucht, alles zu vereinnahmen, was es an unabhängiger Organisierung gibt. Das heißt, es wurden vor allem die Projekte noch gefördert oder überhaupt ernst genommen, die sich zu einem hohen Grad loyal gegenüber der Regierung verhielten. Und das ist natürlich nicht, das entspricht in keinster Weise dem ursprünglichen Gedanken an Partizipation und hat auch nichts damit zu tun, was unter Chavez damals gängige Praxis war. Da gab es zwar Spannungen immer, aber so stark, wie das unter Maduro dann der Fall war und ist, hat sich die Regierung nicht in die Belange von Basisbewegungen eingemischt. Und es gäbe noch weitere Beispiele, aber diese sozusagen die Konzeption, dass die Basis auch eigenständig über Dinge entscheidet, die ist eigentlich weitgehend verloren gegangen unter Maduro, ja, sodass eben auf breiter Ebene demokratische Räume eingeschränkt wurden und sich die Regierung immer mehr verschanzt hat hinter der Idee, okay, wir wollen einfach an der Macht bleiben. Das ist sozusagen das Hauptziel und alles Weitere ordnen wir dem unter. Ja, wenngleich wir natürlich einen linken Diskurs beibehalten müssen, weil ein Teil der Legitimität, den die Regierung heute hat, auch darauf fußt, dass sie sich in der Tradition von Chavez eben sieht. Aber mittlerweile herrscht ganz klar die Positionierung vor, wir igeln uns hier ein und wir werden die Macht nicht abgeben. Und im Übrigen, das vielleicht noch kurz ergänzend dazu, hat die Regierung auch kaum eine andere Möglichkeit, da sie, also in den USA sind Kopfgelder auf die Ergreifung Maduros ausgesetzt, ja, unter Trump fand das statt, also 15 Millionen Dollar im Fall von Maduro und im Falle eines Machtwechsels, wenn der nicht auf Absprachen basiert, wäre die komplette Führungsriege, die heutige, dann mit Prozessen sowohl innerhalb Venezuelas als aber auch in den USA konfrontiert in Bezug auf Menschenrechtsverletzungen und Korruption und so weiter. Und sozusagen einen friedlichen Übergang, da einen geordneten Übergang hinzubekommen, wäre im Prinzip auch nur möglich gewesen, wenn da im Vorhinein Absprachen getroffen worden wären, was Präsident Petro aus Kolumbien auch vorgeschlagen hat vor der Wahl, was aber eben nicht stattgefunden hat und somit die Regierung eben auch bei der Wahl im Juli immer noch in dieser Situation war, okay, wenn wir jetzt wirklich die Wahl verloren haben sollten und das einräumen, dann kommen wir hier nicht mehr gut raus so. Und das behindert auch die Möglichkeit überhaupt eines demokratischen Machtwechsels.
Ja, gute Aspekte. Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, den Punkt würde ich gerne noch kurz machen, ist die Opposition, also sage ich mal vor allem die rechte Opposition in Venezuela. Wie müssen wir uns die eigentlich vorstellen? Also US-unterstützt sind die, haben auch in der Vergangenheit versucht zu putschen. Viele von uns haben jetzt, glaube ich, auch so Leute intuitiv im Kopf, wie Jair Bolsonaro, der bis vor kurzem Brasilien regiert hat, oder wie Javier Milei, jetzt in Argentinien. Du hast vorhin schon gesagt, dass Teile der Linken, wie groß auch immer, auch immer noch Maduro die Stange halten, weil die Angst davor ist, was würde passieren, wenn jetzt die rechte Opposition an die Macht kommt, ja? Also vielleicht kannst du mal sagen, von welchem Charakter sind die eigentlich? Wie würden die vielleicht auch Venezuela politisch umbauen? Würden die vielleicht auch die basisdemokratischen Elemente platt machen? Was für eine Wirtschaftspolitik, höchstwahrscheinlich neoliberal, würden sie fahren? Gib uns vielleicht zumindest mal eine grobe Einordnung dazu, wie wir uns diese rechte Opposition in Venezuela vorstellen müssen.
Ja, also wie auf der Linken auch, ist es auf der Rechten auch so, dass es ein insgesamt ein heterogener Raum ist, wo viele verschiedene Richtungen vorhanden sind und viele verschiedene Parteien und Persönlichkeiten auch Platz haben und hatten in den letzten Jahrzehnten. Aber der tonangebende Sektor stammt im Prinzip, das kann man schon so sagen, aus der eher politischen, wirtschaftlichen Elite der Vor-Chavez-Zeit. Das sind eher wohlhabendere VenezolanerInnen, sehr weiße VenezolanerInnen, die auch nicht so aussehen wie die eindeutige Mehrheit der Bevölkerung. Und dieser Sektor, also die schwankten immer so ein bisschen zwischen über Straßenproteste die Regierung stürzen und über Wahlen demokratische Räume erobern und darüber irgendwann die Regierung ablösen. Das zieht sich so durch die Zeit, ne, seit Chavez an der Macht ist, auch bis heute. Und zuletzt hatte eben der Sektor, okay, wir halten Abstand von Straßenprotesten und versuchen jetzt wieder über Wahlen an die Regierung zu kommen, die Oberhand. Aber gerade die jetzige Oppositionsführerin, Maria Corina Machado, die stammt eigentlich eher aus so einem radikaleren oppositionellen Sektor. Also die war auch schon damals 2002, 2003. 2004 hat die schon mitgemischt und die hatte eigentlich sich immer gegen die Vorstellung von Verhandlungen, gegen die Vorstellung, mit wir nehmen an Wahlen teil, ausgesprochen, sondern wollte eigentlich immer einen möglichst schnellen Wechsel, Regierungswechsel über Proteste, über einen direkten Bruch. So, sie war immer am radikalen Rand der Opposition. Und sie war auch im Übrigen bis vor kurzem, noch als Juan Guaido Interimspräsident in Anführungsstrichen war, war sie eine völlig marginale Figur eigentlich innerhalb der Opposition. Das Scheitern dieser ganzen Versuche, da einen Regierungswechsel herbeizuführen, hat sie dann am Ende hochgespült, wie das ja auch in anderen Ländern teilweise der Fall war, dass da Randfiguren wie Milei oder auch Bolsonaro vorher, ne, die waren ja Jahre oder Jahrzehnte lang völlig am Rand. Ja, dadurch ist sie dann in die Situation gekommen, dass sie plötzlich diese breite, heterogene, rechte Opposition anführt. Und sie hat halt jetzt im Laufe des letzten Jahres auch ihren Diskurs gemildert, ganz klar. Also sie hat versucht, auch die bisschen ärmeren Bevölkerungsteile anzusprechen, ja, die sich wirklich in ihr also null wiedererkennen. Sie hat denen eigentlich überhaupt nichts anzubieten, aber jetzt vertritt sie halt so ein bisschen den Diskurs eines Kapitalismus für alle, ja, von dem alle Leute profitieren und nicht nur eine kleine Minderheit etc. Aufgrund der krisenhaften Situation der letzten Jahre ist halt dieses Schreckgespenst, sagen wir mal, einer rechte Regierung, die dann alles privatisiert, die auch diese partizipativen Räume platt macht, nicht mehr so weit verbreitet, weil die Leute schon das Gefühl haben, und das war in Argentinien übrigens ähnlich mit Milei, ja, dass es ihnen so halt so schlecht geht teilweise und so wenig Aussicht auf Besserung besteht, ja, dass sie halt jetzt bei einer rechten Regierung auch nicht mehr so viel zu verlieren hätten. So, aber wofür halt die Regierung, die Opposition steht und was sie als Regierung auch machen würde, wäre schon so ein klassischer Kurs von sehr viele Privatisierungen, Stärkung von Privatunternehmen, gute Beziehungen zu den USA und natürlich auch zu Bolsonaro und Milei. Also gerade Machado war früher auch, hatte schon auch Sympathien für so Positionierungen, wie sie Milei vertritt. Ja, sie lässt sich jetzt nicht so einem Sektor von Bolsonaro oder Milei zuordnen, aber sie würde sich irgendwo dazwischen, zwischen Trump, Bolsonaro und Milei, sich schon bequem machen, würde gute Beziehungen zu diesen Kräften natürlich aufbauen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber ja, natürlich würde eine Abwicklung der chavistischen Errungenschaften stattfinden unter einer rechten Regierung. Wenn sie sich nicht ganz dumm anstellt, würde sie aber zumindest, was sowas wie Sozialpolitik angeht, da irgendwie versuchen, schon was aufrechtzuerhalten oder wieder zu stärken, um dann nicht komplett diesen ehemals chavistischen Sektor dann direkt frontal gegen sich zu haben. Aber das ist jetzt reine Spekulation. Die Opposition hat sich so dumm teilweise angestellt in der Vergangenheit, dass ja auch zuzutrauen ist, dass sie das innerhalb weniger Jahre dann alles in Sand setzt und dann auch wieder eine linke Regierung denkbar wäre, die, und das vertreten sehr viele an der Basis eben auch, dass der Chavismus sich vielleicht heutzutage sogar nur in der Opposition wieder neu formieren könnte und dann nicht mehr dieses Dilemma besteht, ja, wie halten wir es jetzt mit der Regierung, und diese ganzen Kräfte, die es eben gibt auf der Linken, dann die Chance hätten, was Neues aufzubauen. Gegenargument ist natürlich, sie sind dann so stark in der Defensive, dass dafür kein Raum ist. Aber mittlerweile denken immer mehr Leute eben aufgrund dieser jahrelangen Krise so, dass das vielleicht tatsächlich für die Linke eine Option sein könnte.
Ja, spannend. Wir wollen noch einen Ausblick gleich wagen mit Blick auf eben, was könnten da Entwicklungen für die regierungskritische Linke sein, welche Koalitionen, Perspektiven könnten sich ergeben. Hm. Aber jetzt nochmal den großen und wichtigen Punkt zu den Gründen für das Scheitern dieser Utopie. Ne? Gescheiterte Utopie, Fragezeichen, heißt dein Buch. Und wir haben jetzt schon einiges angesprochen, aber ich würde es jetzt tatsächlich gerne nochmal explizit machen. Hm. Es ist ja so hoffnungsvoll losgegangen und jetzt 2 Jahrzehnte nach Beginn dieser sozialistischen Revolution in Venezuela, ja, stehen wir vor einem großen Scherbenhaufen oder die Menschen dort vor Ort.
Ja.
Und da hätte mich jetzt mal, weil es eben, glaube ich, wichtig ist, das aufzuarbeiten, diesen Prozess und die verschiedenen Aspekte, nicht eindimensional, sondern in ihrer Komplexität, hätte mich eben vielleicht deine Perspektive drauf interessiert. Was sind denn wichtige Erklärungen? Und das geht, glaube ich, zurück auf die 3 Punkte, die du selbst schon angesprochen hast, eben irgendwie strukturelles Problem als Erdölland, ne, also diese Abhängigkeit davon, aber auch die äußere Einmischung, Putschversuche, Sanktionen seitens der US, aber vielleicht aus innerlinker Perspektive vor allem der Punkt sehr wichtig, was waren eigentlich innere Widersprüche, Spannungen in dem Projekt selbst, ja. Hm. Schreib das vielleicht nochmal aus deiner Perspektive, was sind da die zentralen Erklärungen aus deiner Sicht für diese enttäuschende Entwicklung des chavistischen Projektes, hm, und was sind da vielleicht auch unbequeme Lehren, die die Linke daraus ziehen sollten?
Ja, da gibt es natürlich mehrere Punkte. Also das eine, schon angesprochen, ist die Erdölproblematik. Also dass es nicht gelungen ist, sich vom Erdöl unabhängig zu machen oder zumindest zum Teil. Die ganze auch linke Politik, vor allem eine Ausgabenpolitik war, die auf den Erdöleinnahmen beruhte, in Verbindung mit der Korruption, gegen die nicht wirklich vorgegangen wurde, etc. So, das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. Zweiter Punkt, der mir auch sehr wichtig ist, wo es auch schwierig ist, da Lösungen zu finden, ist, dass in einem sozialistischen Prozess oder linken Prozess oder wie auch immer, der permanent von außen bedroht ist, wie es ja schon der Fall war unter Chavez und dann später jetzt auch unter Maduro wieder, wie man da die Waage halten kann zwischen Kritik, die halt sehr wichtig ist, und die gleichzeitig so bearbeitet, produktiv, dass man damit eben nicht der rechten Opposition in die Hände spielt. Denn das ist so ein Punkt, der sich durchzieht. Und da immer das Argument kam, wenn allzu kritische Punkte aufkamen, ja, das können wir jetzt nicht diskutieren, denn dann würden wir doch jetzt die rechte Opposition stärken. Denn es steht ja diese und jene Wahl vor der Tür. Und so, das müssen wir auf später vertagen oder wir reden gar nicht drüber. So, das klingt jetzt erstmal banal, aber das ist ein Punkt, der, glaube ich, extrem wichtig ist, weil diese Räume für Kritik, und dann kann sich Chavez noch so oft hinstellen und sagen, wie wichtig Kritik sei und Selbstkritik und etc. Und es ist ja auch nicht so, dass da nie was kritisiert wurde auf offizieller Ebene. Aber es wurden halt sehr viele Diskussionen auch einfach abgewürgt mit dem Argument und bis heute, also heute ist es ja noch viel schlimmer als früher, mit dem Argument, nein, das spielt man jetzt den Feinden, den Gegnern sonst wie in die Hände. Und es führte dann eben so weit, dass mit diesem Argument das dann umgekehrt gerade die Rechte auch gestärkt hat, weil beispielsweise, sagen wir mal in den Medien, als Chavez anfing, hatte er einen riesen privaten Mediensektor gegen sich. Die haben auch absolut undemokratisch und haben sich teilweise offen eingemischt in Machtkämpfe, sind sozusagen als politischer Akteur aufgetreten etc. So, später hat sich das dann ein bisschen beruhigt und die Regierung hat ja auch ein paar eigene Medien gestärkt oder neu gegründet. So, irgendwann hatten wir dann aber die Situation, dass die Opposition sozusagen nur in ihren Medien vorkam und die Regierungsposition kam nur in ihren Medien vor. Und die Basisbewegung, die kam nur vor in den Regierungsmedien, wenn sie die Regierung lobten, oder in Oppositionsmedien, wenn sie die Regierung kritisierten. So. Und das hieß dann irgendwann, nein, mit den Oppositionsmedien redet man nicht, da soll man keine Kritik äußern. In den Regierungsmedien andererseits kam tiefgreifende Kritik gar nicht mehr vor. Gleichzeitig haben die Leute, die sind ja nicht dumm, haben natürlich mitbekommen auf der Alltagsebene, okay, wir haben hier die und die Probleme und so richtig offen redet da niemand drüber, dass sich also die Infrastruktur verschlechtert oder das Stromnetz oder hier und da Geld veruntreut wird, dass offensichtlich diese Funktionäre sich die Taschen voll machen. Da wird einfach gar nicht drüber geredet. Und dann kam diese Kritik nur in oppositionellen Medien vor. Und das wirkte dann natürlich bei vielen so das Bild so, irgendwie wird das hier totgeschwiegen und die reden drüber so. Und das kann nicht sein. Und das stärkte, ja letztlich spielt es diese Unfähigkeit, kritisch Dinge anzugehen, stärkt dann letztlich ja, das spielt ja letztlich dann der rechten Opposition in die Hände. So, das ist ein weiterer wichtiger Punkt und ne, der ist in dem Verhältnis von kommunalen Räten, Kommunas, einerseits Partei, andererseits, das durchzieht sich da die ganze Zeit, ne, diese Ebene. Ein anderer wichtiger Punkt ist, dass wenn man jetzt, sagen wir mal, den bürgerlichen Staat ablehnt und auch die Gewaltenteilung ablehnt, insoweit, dass das hier eben Reformen erstmal verunmöglicht, ne, wenn dann die rechte Opposition die beispielsweise kontrolliert, so bis dahin dann richtige Kritik. Wenn man die nun aber dann abbaut, ja, indem man am Ende alle Institutionen kontrolliert und gleichzeitig andere Kontrollinstanzen, die Verfassung vielleicht vorsieht, basisdemokratische nicht wirklich zur Entfaltung kommen lässt. Also sozusagen die Kontrollmechanismen, die Machtkontrollmechanismen des liberalen bürgerlichen Staates abbaut, ohne aber neue Kontrollmechanismen zu schaffen, effektive, die in einem irgendwie sich in Richtung Sozialismus befindlichen Staates dann auch greifen können. Dann bist du halt spätestens in dem Moment, wo die Interessen der Basisbewegung, der Mehrheit der Bevölkerung und der Regierung auseinandergehen, hast du dann ein Problem. Und das sehen wir halt in den letzten Jahren sehr stark, dass die Regierung sich da jetzt einigelt, dass sie die liberalen Kontrollmechanismen, ja, also unabhängiges Gericht oder so, was es jetzt so nicht mehr gibt in der Form, ausschaltet, ohne halt neue Mechanismen zu schaffen. Es müssen ja nicht genau die gleichen sein, aber man braucht Mechanismen. Und da gab es ja genug Ansätze in Venezuela, dass die Basis eben auch die Regierung kontrollieren kann. So, jetzt hat die Regierung aber das alles ausgeschaltet, ohne was Neues zu schaffen. Und dadurch hat sie überhaupt erst die Möglichkeit, sich da einzuigeln und alles dem eigenen Machterhalt unterzuordnen. So. Genau, und da gibt es noch viele weitere Punkte, die man jetzt nennen könnte. Also einfach, dass man auch bestimmte Dinge nicht gut durchdacht hat oder langfristig verfolgt hat, sondern wenn die nicht direkt Erfolg gezeitigt haben, hat man dann wieder was Neues probiert. Dadurch ist dann sehr viel Geld versickert, sehr viel Erfahrung auch versickert. Durch die fehlende Aufarbeitung dieser Erfahrung ist dann auch viel verloren gegangen. Und diese ganzen Dinge zusammengenommen können vielleicht zumindest eine Vorstellung geben, wie das Land sich dann in eine so tiefe Krise hinein manövriert sah.
Ja, gerade die zwei letzten Punkte sind super zentral, finde ich. Das ist was ja auch universell ein Thema ist. Ja. Also wie bleibt ein sozialistischer Prozess kritikfähig, trotz äußerer Bedrohung? Und dann, wie kann solcher Prozess, der ja aus guten Gründen über die liberale Demokratie hinausgeht, ne? Wie kann der aber gleichzeitig wichtige Elemente liberaler Gewaltenteilung bewahren, beziehungsweise auf eine andere Art eben Checks and Balances einbauen, damit so etwas wie so ein autoritärer Umbau aus dem eigenen Projekt heraus nicht funktioniert. Und das ist natürlich überhaupt keine einfache Frage, aber eine wichtige. Und da kann man, denke ich, super viel lernen, wenn man gerade diese Erfahrungen und die Geschichte und den Prozess in Venezuela da aufarbeitet. Und das hast du ja hier auch schon ein bisschen getan. So, Tobias, vielleicht können wir noch kurz darauf schauen zum Ausblick, wie es jetzt für die regierungskritische Linke an der Basis weitergehen könnte. Also da ist ja klar, dass die Leute da zwischen den zwei Polen sitzen, der autoritären Regierung Maduros und der rechten Opposition. Und da ist es natürlich überhaupt nicht einfach, politisch überhaupt etwas zu gewinnen. Aber vielleicht kannst du mal so ein bisschen sagen, was gibt es da für die Graswurzellinke da für Perspektiven?
Also es gibt jetzt gerade aktuell laufende Entwicklungen, das auch in Folge der Wahl jetzt, im Vorfeld gab es da schon Entwicklungen und das geht jetzt auch weiter, dass sich viele Akteure an der Basis jetzt neu vernetzen und auch neue Organisationen gründen. Also da wird jetzt in der nächsten Zeit, wird da noch einiges kommen. Es gab bereits im Vorfeld der Wahl den Versuch einer anderen Kampagne. Da haben sich also Basisbewegungen ja aus verschiedenen Bereichen so positioniert, dass sie keinen der beiden Kandidaten aktiv unterstützen, sondern dass sie eher darauf hinwirken wollen, sagen wir mal mittelfristig ein neues linkes Projekt oder eine neue Perspektive für die Linke zu schaffen. Ja, aus diesem Rahmen werden sich jetzt noch festere Strukturen bilden. Das wird aber jetzt erst in der nächsten Zeit dann öffentlich gemacht werden. Das Problem, was so die regierungskritische Linke jetzt hat, ist, dass sie ja zerrieben wird zwischen diesen beiden Polen, die ja möglicherweise auch gar nicht mehr die Mehrheit der Bevölkerung repräsentieren. Aber eine dritte Kraft oder alternative Kräfte werden eben nicht zugelassen. Es gibt keine Möglichkeit, derzeit an Wahlen teilzunehmen mit linken Kandidaten, die sowohl die rechte Opposition als auch die Regierung Maduro ablehnen. Und daher kann es jetzt kurzfristig eigentlich nur darum gehen, also es geht, die Regierung wird vereidigt werden, Maduro im Januar. Es kann eigentlich nur darum gehen, darauf hinzuwirken, erstmal die eigenen Spielräume zu erweitern. Aus meiner Sicht, nächstes Jahr finden auch wichtige Wahlen statt, Parlamentswahlen, Regionalwahlen, Kommunalwahlen. Da werden auch wahrscheinlich die radikalen Sektoren der Opposition nicht dran teilnehmen können. Da werden die Wahlgesetze gerade reformiert. Aber für die regierungskritische Linke gilt es, da irgendwie einen Fuß reinzukriegen, darauf hinzuwirken, zumindest, dass sie sich vielleicht bei den Wahlen registrieren können, dass sie überhaupt teilnehmen können und aber auch nicht sich allein darauf fokussieren, sondern dass sie jenseits der Wahlen versuchen, Räume in der Gesellschaft zu verteidigen auch erstmal und auch auszuweiten dann in einem zweiten Schritt, sich zu vernetzen. Sodass in dem Moment, wo das dann wieder besser möglich ist, dass dieser linke Sektor, der Basissektor eben nicht verschwindet, nicht verschwunden ist, sondern da steckt ja so viel Potenzial und so viel Erfahrung drin an linken Kämpfen gegen Regierungen und mit Regierungen in den letzten Jahren auch, sodass es ganz wichtig wird, wenn die Räume wieder sich ausweiten, dass dieser Sektor dann auch gut organisiert ist. Und ich glaube, es geht eher um solche Dinge, weniger darum jetzt einen großen Entwurf. Und natürlich aber auch, klar, so Dinge wie Repression abwehren, also in den Barrios, darüber hatten wir jetzt gar nicht gesprochen, aber in den letzten Jahren gab es da auch sehr starke Repressionen gegenüber, also vermeintlich Kriminellen. Das hat aber sehr viele Leute einfach getroffen, total willkürlich, was es auch unter Chavez nicht gab. So und solchen Tendenzen einfach, diesen autoritären Tendenzen, die Regierung hat, denen was entgegenzusetzen und gleichzeitig aber auch irgendwie an Perspektiven, an neuen Perspektiven für die Linke zu arbeiten. Ich glaube, das ist das, was die regierungskritische Linke jetzt machen kann, machen sollte und auch machen wird.
Ja, die Nachfrage vielleicht noch, was wünschen sich da vielleicht Leute auch von Linken anderswo, zum Beispiel Linken im Westen, so mit Blick auf eine internationalistische Haltung, so, weil die Welt, den wird ja nicht vorbeigehen, dass es hier auch viele Linke gibt, die im Namen von so einem Anti-Imperialismus dann halt Maduro zum Beispiel loben und dann in dem Camp am Ende stehen gegen den US-Imperialismus und natürlich gibt es die ganze US-Einmischung, ist ja vollkommen klar, aber für die Menschen, die sowohl gegen die Maduro-Regierung und auch gegen die rechte Opposition sind, für die ist es ja trotzdem irgendwie ein Bärendienst, wenn Linke im Westen zum Beispiel eben sich auf die Seite von Maduro stellen und nicht ihre Stimmen etwa sichtbar machen bei uns. Also hast du da vielleicht mit Leuten gesprochen oder kannst du das irgendwie umschreiben, was die sich vielleicht an dieser linken Basis wünschen von Menschen, die uns hier zuhören?
Ja, ich würde schon sagen, dass das vor allem also Sichtbarkeit ist, dass sie überhaupt existieren. Dass also Sie wünschen sich natürlich von Linken nicht, dass sie irgendwie diese Sanktionspolitik oder diese Einmischung von außen auch nur annähernd unterstützen, weil dieser Sektor lehnt es ja auch komplett ab. Und es ist auch richtig, diese Sanktionen treffen ja vor allem die Bevölkerung, treffen nicht die Regierung, dienen als Kollektivstrafe gegen die gesamte Bevölkerung. So. Aber dieser Sektor wünscht sich halt vor allem nicht von Linken, dass sie in Ablehnung dieser Einmischung, Sanktionspolitik kritiklos und vorbehaltlos die Regierung Maduro unterstützen und auch einfach so das Bild vermitteln in der internationalen Öffentlichkeit, als sei das halt die linke Option in Venezuela, die unter Belagerung von außen steht. Denn viele regierungskritische Linke sehen in der Regierung Maduro keine linke Alternative mehr oder keine linke Option, keine linke Politik und werfen der Regierung schon vor, sich da komplett von jeglichen linken Ansätzen verabschiedet zu haben. Und gleichzeitig gibt es eben international auch, also wirklich bekannte und anerkannte Linke, die nach wie vor eben die Regierung verteidigen, aber die reden häufig auch nicht mehr so sehr von den linken Politiken, die diese Regierung vermeintlich umsetzt, sondern da geht es dann häufig auch eher um die Ablehnung dieser Einmischung von außen und der Stärkung Venezuelas sozusagen als Gegenpol zu imperialistischen Bestrebungen von außen. Und da fällt halt die linke Option eigentlich komplett unter den Tisch. Und die regierungslinken Sektoren, die auch heterogen sind, ne, wo auch manche interessante Organisationen auch immer noch die Regierung unterstützen, so die aber prinzipiell für eine Zeit nach Maduro irgendwie ein klarer Bündnispartner wären für den Aufbau eines neuen Projektes von unten. Dieser Sektor, diese Organisation wünschen sich da halt vor allem, oder ich denke, man kann ihnen auch am meisten helfen, indem man einfach darauf hinweist, dass es alternative linke Ansätze gibt in Venezuela und nicht die Regierung Maduro das komplette linke Feld monopolisiert und sich alle dieser Regierung anschließen, die sich selbst als links verstehen. Denn das ist schon lange nicht mehr so. Und diese Widersprüche, die werden auch jetzt in der nächsten Zeit sicherlich zunehmen.
Tobias, mein Lieber, ich möchte dir vielmals danken, dass du mich hier besucht hast im Dissens-Podcast. Danke dir.
Ja, vielen Dank.
Ja, ihr Lieben, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Mein Gast war der Journalist und Lateinamerika-Korrespondent Tobias Lambert. Wenn ihr euch für ihn oder sein Buch über Venezuela interessiert, dann schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Und vergesst bitte nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt möglichst vielen Leuten von diesem Podcast hier, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet Fördermitglied. Alles klar, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.